herzlich willkommen zu Danke Vreni, Folge 79. Wie immer mit dabei und das mal remote, der Ferdinand Niedermann.
Grüezi, grüezi. Und wie immer ist dabei der Thomas Ritter.
Genau. Das mal wie immer Meister der Aufnahme. Und es ist noch nie so kompliziert gewesen wie das mal. Und noch nie bin ich so wenig schuld gewesen wie das mal.
gerade dass das mal gesagt ist.
Ja, genau.
Und Thomas ist nicht schuld.
Ich bin nicht schuld, das mal. Weil das noch nicht schwierig genug war, so wie wir jetzt aufnehmen, haben wir gefunden, wir nennen einen Gast dazu. Und er ist schon mal dabei gewesen. Herzlich willkommen, Pascal.
Hallo, hallo.
Sehr geil, sehr geil. Pascal.
Wir haben ein bisschen den Gain verändert.
Ja, das ist gut. Also, das kann man schon mal vorausschicken. Das mal, es wird nie so viel Audiogequatsche geben wie das mal, weil das mal ist es echt kompliziert zum Aufnehmen. Wir haben keinen Aufwand gescheut, um wieder in eure Podcatcher zu kommen. Genau, Pascal, die haben wir schon mal gehört, nämlich in Folge 27.
Ich wollte gerade fragen, ob der Podcast ist ja mal anders geheißen, oder?
Richtig.
Richtig.
Der Podcast hat
jetzt mal. Jetzt wollte ich fragen, ob bei Danke Vreni wieder bei Eis angefangen
hat. Nein!
Ich hätte dir eine wichtige Frage, ja, Shirley. Okay!
Richtig. Das Konzept ist immer noch das gleiche, kein Konzept.
Genau. Genau.
Aber eine neue Intro-Musik kennt ihr.
Richtig, sie haben ja auch komponiert. Genau.
Wirklich?
Ja, richtig. Ich habe auf den Tipp von Florian hier das GarageBand oder GarageBand oder wie immer, dass man das Programm ausspricht, angeschmissen und habe ein bisschen komponiert. Plus noch irgendwelche Samples zusammengeklaut von anderswo. Ja,
genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch ist, oder, weil es ist eigentlich noch gut für das. Es ist so
das
groovy eigentlich.
Das ist ja geil, gell? Ja,
ja, also man kann schon okayes Zeug machen mit GarageBand, das ist nicht irgendwie, also,
ja,
glaube es geht schon.
Es gibt auch andere Podcasts, wo irgendwie Intros zugeschickt kriegen und ich glaube, die allermeisten so ja. Soundbasteleien finden mittlerweile in dem Programm statt. Ich habe das Gefühl, es hat so der komplette Hobbymarkt irgendwie erobert, so gefühlt.
Warte, das schreiben wir jetzt gerade auf.
Jetzt muss ich, okay, das ist gut. Genau. Ja, wir fangen traditionellerweise an mit dem Feedback, weil Feedback ist wichtig. Und der Bernhard und der Walter haben sich gewünscht, mehr Danke Vreni dazu kommen und sagen, nein. Ja, wir haben letztes Mal aufgenommen, am 15. März ist das gewesen, und das ist genauso gewesen, wo Corona so richtig losgegangen ist. Damals bin ich mit
schlechtem... Haben wir uns noch traut.
Richtig. Ich bin mit schlechtem Gewissen damals noch in den Zug eingestiegen, wo dort schon leer war. Aber es ist so zwei Tage vor der Bundesratskonferenz gewesen, wo sie dann gefunden haben, so ist jetzt gut mit rausgehen.
vor dem Notstand. Das ist ein Samstag gewesen, in dem Fall.
Sonntag. Sonntag, der 15. müsste Sonntag
sein. Sonntag bist du noch raus? Nein.
Richtig. Also ich muss dazu sagen, ich habe bin dort schon ein paar Tage isoliert gewesen, darum habe ich dann gefunden, so hey, also der Rest tut noch so, als ob nichts wäre, dann kann ich wohl auch noch in den Zug einsteigen. Ja, ich habe das Gefühl, es ist noch okay gewesen damals, aber ja, schon ein paar Tage später hat sich das irgendwie falsch angefühlt. Von dem her haben wir noch Glück gehabt letztes Mal.
Ja, ja, und eben, ich meine, jetzt wird es ja auch langsam wieder akzeptabel, zumindest wenn man gewisse Leute fragt, oder?
Richtig. Also, richtig, ja. Wobei, das ist so eine Frage. Also, und das ist schon noch so das zweite Feedback, das wir gekriegt haben, so, sie hätten gern mehr Danke Vreni, aber bitte nicht über Corona. Und das ist so ein bisschen,
Ja, über was reden wir denn?
Über was reden wir denn? Natürlich kann man sich zu anderen Sachen äußern, logischerweise, aber es ist schwierig, weil man hockt daheim, erlebt nichts. Man ist mit seinen eigenen Gedanken und notgedrungen beschäftigt man sich mit Corona, weil das ist das, was einem momentan beschäftigt. Ich habe das Gefühl, das normalisiert sich ein Stück weit auch, aber der Anspruch, uns irgendwie jetzt Ablenkung zu liefern, ist so ein bisschen, ja.
Ist schwierig, ja.
Kann man probieren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das mal ernsthaft klappt. Ja. Habe ich so meine Bedenken.
Ja, eben, also das Problem ist halt wirklich, der Punkt ist so, man erlebt ja nichts, oder? Also du kannst jetzt nicht irgendwie ins Kino gehen, du kannst nicht irgendwie, irgendwie an ein Konzert gehen, du kannst nicht, keine Ahnung, dich mit Leuten treffen, einmal nicht so, wie du es sonst machen würdest. Alles Mögliche, oder? Geht einfach nicht. Du kannst nicht mal in den Zug einsteigen vernünftig, also du kannst nicht mal irgendwo hinfahren eigentlich.
Ja.
Also solltest du nicht.
Ja. Ja.
Und ich kann schon erzählen, irgendwie, dass ich hier da wandern gehe und irgendwie mit dem Velo durch die Gegend fahre, aber es ist halt auch, es ist halt immer das Gleiche eigentlich, oder? Also es ist jetzt nicht so mega spannend.
Ja.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe das irgendwie aufgeschnappt. Es hat sich keiner vorgestellt, dass eine Pandemie so langweilig wird.
Das ist übrigens auch meine Erklärung, also meine Beobachtung ist auch so ein bisschen die, ich finde es schwierig, so das mit Krieg zu vergleichen. Aber es hat so gewisse Parallelen, oder? Es ist ja nicht, findet so, also ich, damit meine ich jetzt so Weltkriegsniveau irgendwie. Also es ist so, es findet überall gleichzeitig statt. Es sind ja so alle Länder involviert, oder?
Genau, es ist global, ja.
Es ist global, es hat einen krassen Einfluss auf die Wirtschaft. Aber trotzdem ist es so ein bisschen Kuschel-Weltkrieg, weil wir haben alle genug zu essen, es hat, ja, alle können daheim sein, es ist wieder nichts zerstört.
Und an den meisten Orten merkst du nicht viel davon, oder? Dass gerade eine Katastrophe irgendwie am Ablaufen ist.
Genau.
Also, es ist ja auch ein so,
es klopft und tätscht ja nicht überall gleichzeitig.
Genau, ja. Halt ich würde sagen, jetzt sind wir vielleicht sind wir jetzt auch ein bisschen in einer anderen Phase, aber wo wir wirklich da im exponentiellen Wachstum gewesen sind und noch wenig gewusst haben, ist die drohende Unsicherheit sicher überall rum gewesen.
Ja, genau. Und das hat auch den Kriegs, wie soll ich sagen, das Kriegsding. Du weißt nicht, wenn der nächste Angriff kommt, quasi.
Genau, so. Und dann sind Panikkäufe und
genau.
Du weißt nicht, wem du trauen kannst. Weiß nicht so.
Ja, richtig.
Also, es ist global und es ist sicher einschneidend. Also es wird eine Zeit nach und eine Zeit vor Corona gehen.
Ja.
Absolut, ja.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und finde ich spannend, so zum innen schauen. Aber es ist wie so, es ist irgendwie, das ist schon so ein bisschen die kognitive Dissonanz irgendwie, so die Gefahr, die eigentlich da ist, sozusagen, oder das, wie soll ich sagen, das Risiko, wo wir uns aussetzen, aber der Alltag ist irgendwie völlig unbedrohlich, sage ich jetzt mal. Also es ist wie so, du solltest daheim bleiben, sozusagen, aber das ist natürlich das, was ein Krieg ausmacht, in so Lärm, Zerstörung, Angriff, irgendwie sowas. Es fühlt sich auch normal an. Es fühlt sich an, als ob, ja, die komplette Nation einfach krank ist und daheim bleibt. So, das ist so der Ding. Und das finde ich irgendwie so, das ist so das Absurde irgendwie so an der ganzen Situation. Dass es uns eigentlich verhältnismäßig eh mega gut geht, dass ein Ausnahmezustand herrscht. So.
Es gibt doch so, wenn du Auto fährst, sollst du doch aus dem Fenster schauen oder Zug fährst. Weil quasi der Körper merkt, dass er sich bewegt. Und wenn du dann auch etwas anschaust, was sich bewegt, dann stimmt es.
Ja.
Aber wenn du jetzt quasi etwas anschaust, was fix ist, halt etwas im Auto, dann hast du da so eine Diskrepanz. Und irgendwie ist es doch das auch, was du jetzt gesagt hast. Man will irgendwie auf Achse sein, es hat die Unsicherheit, zack, man will agieren, aber gleichzeitig hockt man einfach daheim und macht nichts. Und das ist so.
Richtig.
Manchmal ist dann auch so surreal. Dann denkt man, es ist ja alles normal und dann willst du rausgehen, aber du kannst ja nichts machen. Es hat ja alles zu. Du kannst nicht einmal etwas einkaufen oder so.
Richtig.
Ganz surreal.
Ja, du bist ein Stück weit einfach auch eingesperrt, sozusagen. Ja. Und ich meine, wir haben eh noch Glück, oder? Ich meine, in der Schweiz appellieren sie ein Stück weit an die Vernunft. Und sagen so, hey, ihr sollt daheim bleiben, wir zwingen euch aber nicht. Ja. Was ich irgendwie wahnsinnig gut finde, oder? Aber ich habe mit
Leuten. Und lustigerweise funktioniert es sogar. Das finde ich das Krasse. Also es scheint aufzugehen, oder?
Ja,
es scheint. Es ist jetzt nicht wie jetzt Frankreich, wo wirklich irgendwie die Polizei patrouilliert und schaut, dass alle daheim sind, oder?
Richtig.
Also man hat nichts von dem irgendwie da.
Ich finde, man spürt schon Präsenz.
Ja, ja, nein, klar, du hast überall irgendwelche Plakate, wo drauf steht, mit Abstand halten, geht doch heim irgendwie, und wenn die draußen sind, Abstand halten und keine Versammlungen und bla, oder? Klar.
Ja. Ja.
Und irgendwie Coop und Migros, dort siehst du es halt auch, oder? Weil irgendwie, es hat überall Desinfektionsmittel und es dürfen nur eine gewisse Anzahl Leute rein und so weiter, oder?
Ja.
Das, aber sonst ist es eigentlich wie immer. Also, und eben, und offenbar funktioniert es gut genug. Und das hätte ich eigentlich vorher auch nicht gedacht, dass das gut genug funktioniert, um tatsächlich einen Einfluss zu haben. Oder? Also, weil man sieht es ja an den Zahlen jetzt, dass wir quasi das Plateau jetzt erreicht haben, mehr oder weniger. Und wenn jetzt nicht noch eine zweite Welle kommt, dann ja, haben wir es mehr oder weniger hinter uns, oder? Also das Schlimmste, sage ich mal.
Wenn es weiterhin so bleibt, oder?
Ja, ja, nein, klar. Also eben, wenn jetzt nicht noch eine zweite Welle kommt und die Leute jetzt nicht plötzlich unvernünftig werden und halt, ja, jetzt das Gefühl haben, ja, wenn du jetzt mal jetzt alles wieder wie vorher, dann ja. Aber ein Aspekt ist halt auch der, irgendwie, das habe ich jetzt in ein paar Podcasts schon gehört, irgendwie, du kannst das Auffahren von der Wirtschaft und so weiter kannst eigentlich nur anbringen, wenn du grossräumig Masken verteilst. Sonst wird das nichts. Habe ich jetzt ein paar Mal gehört.
Also das Hochfahren oder wie?
Ja. Zum Beispiel bei Alternativlos und so haben sie über das geredet, glaube ich.
Ja.
Und auch aber beim.
Was
beim
meinst du mit Auffahren? Meint die Wirtschaft in der Schweiz ist ja eigentlich grossteils weitergelaufen.
Ja, schon, aber jetzt so Sachen wie, keine Ahnung, so Fabriken und so weiter, wo die Leute nahe beieinander sein müssen, aus irgendwelchen Gründen. Weißt du? So Zeug ist, glaube ich, schon nicht am Laufen im Moment, oder schon? Also ich wüsste es gar nicht.
Also bei uns sind es eigentlich immer noch am Produzieren. Es ist einfach so, dass langsam auch die Auftragsschlagdruck fallend ist, ja.
Ah, okay. Ja, also, aber eben, also ich meine...
Also wir haben jetzt, bei uns haben wir jetzt Kurzarbeit für den administrativen Bereich. Ja. Aber die Produktiven sind eigentlich noch voll da, weil man denkt, das ja, zieht man durch.
Okay.
Und jetzt hat man aber wegen der eben, Auftragslage, die zurückgeht, einmal gesagt, Bau- und Gleitzeit abnehmen, Ferien. Ja. Und das wird sich, glaube ich, also natürlich dann nicht so schnell erholen, aber das hat weniger damit zu tun, dass die Leute dürfen arbeiten, als dass es einfach gesamtwirtschaftlich.
Ja.
Die Leute sind nicht bereit, in einer unsicheren Zeit Ausgaben zu machen, oder?
Ja, klar. Ja, aber eben, ich meine, es gibt immer Berufe, oder, wo es nicht geht, wo du einfach irgendwie nahe beieinander sein musst, um den Beruf also, auszuüben.
Es gibt, ich denke, gewisse Sparten, ja, klar. Das wäre mal interessant, halt wie viele Prozent dann wirklich betroffen sind.
Ja, das ist eine gute Frage, ja.
Die Auswertung
das weiß Seco bestimmt. Ja, Seco weiß das garantiert.
Also das Gastrogewerbe, Tourismus. Und
ja, und auch so eben so Sachen oder irgendwie Coiffeur. Du kannst halt nicht irgendwie 2 Meter voneinander weg sein und einander Tor schneiden, oder? Also es geht halt einfach nicht.
Ja, wie du siehst, aber das würde halt dann auf Masken rauslaufen, oder? Dass du einfach nur noch zum Coiffeur darfst, wenn du eine Maske hast, oder?
Ja.
Plus
wirst schau, kann aber auch noch schwierig sein. Haarschneiden mit Maske, so hinter den Ohren und so.
ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Habt ihr von dieser Frau gelesen, die auf Schweden geflogen ist, um sich die Haare schneiden zu
lassen? Ernsthaft?
Ja, also, gut, das was? Ist 20 Minuten, aber ja, anscheinend.
Ist das gelaufen?
Ja, ich weiß gar nicht, kann man denn noch fliegen im Moment?
Eben genau, das würde mich auch wundern.
Also ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, es gibt schon noch Flüge, aber... Ich komme gar nicht raus, werden noch fliegen dürfen. Es sind doch auch viele Grenzen. Es gibt
irgendwie eine Handvoll Flüge pro Tag, oder? Ab Zürich zum Beispiel.
Ja.
Ah, Thomas, wir kennen ja jemanden, der bei Google Flights arbeitet. Vielleicht sollten wir die Person mal fragen,
ja, genau.
Dass sie irgendeinen Einfluss gehabt hat auf seinen Job.
Gott sei Dank, nicht auch so, wenn ihr jetzt auf einem Flugzeug gesehen, dass es schon fast etwas Besonderes ist.
Du, das ist bei mir seit 2018 so. Aber,
wieso?
Ich bin ja doch seitdem nur mal geflogen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, du meinst am Himmel.
Nein, ich meine, wir wohnen da relativ nah am Flughafen. Das heisst, wir können eigentlich immer am Abend, vor allem im Winter, wenn es schon früher dunkel wird, siehst du wirklich alle 10 Minuten Flugzeug.
Ja.
Und jetzt ist einfach nichts mehr, nichts.
Ja.
Und jetzt, wenn ein Flugzeug durchfliegt, dann werde ich so ganz aufgeregt. Dann hole ich auf mein Handy da den Skyscanner 24. Boah, krass, wo fliegt der hin? Jetzt ohne Witz, war das ein mega grosses Flugzeug.
Wir haben 40
dann sind's noch oft
zurück.
Ja. Dann sind es oft, dann sind's oft Cargo-Flugzeuge.
Ja.
Und fast nie Personen, so Cargo, weiss ich, auf Brasilien und auf Senegal. Und echt, bist du wirklich zurück in dieser Zeit, wo es etwas Besonderes ist, schon fast. Ja.
Ja. Fast so, als sollte es so sein.
Das ist jetzt ja, provokante These.
Ja, genau. Ich weiß. Ich als linksgrün versifft Radikale. Ja.
Ja. Ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, machen sich keine Illusionen, dass solche Sachen aufgebracht werden von uns.
Ich glaube auch nicht, nein. Genau. Ja, wir sind ja noch beim Feedback, ich denke, das schließen vielleicht noch kurz ab. Also ich habe noch so in die Runde werfen, ich glaube, das gibt das mal eine längere Feedback-Sache, weil das geht so ins Kernthema, aber sie haben ja gefunden, eben mehr Podcasts und ich habe das Gefühl, alle hauen momentan mehr Podcasts aus. Ich weiß nicht, wie auch der Konsum sich verändert hat, aber irgendwie jeder und seine Mami haben jetzt noch einen Podcast, neu so. Und so erstens mal, das ist so völlig das Ding, wo man jetzt ausprobiert, wenn man daheim ist irgendwie, offenbar ist das jetzt etwas, was man macht neben dem Brotbacken.
genau. Und Sauerteig, ganz wichtig, Sauerteigbrot.
Sauerteigbrot, genau. Ich habe auch angefangen damit, irgendwie gebe ich da gerne.
Nein, aber ohne Witz, das ist etwas vom Einzigen, was bei uns ausverkauft ist, Dinkelmehl.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, also so Weissmehl, das kriegst du schon, aber alles so etwas Besonderes, so halt sich anbietet zum daheim in der Bachstube, das findest du fast nicht.
Ich weiss nicht, ich glaube, es ist 10 Jahre her oder so, dass ich mal Dinkelmehl gekauft habe.
Von dem ja, aber jetzt wäre doch Zeit dazu.
Ja, nee.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch schon unter den Bäcker gegangen. Sorry, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift.
Das ist okay, das ist das Programm seit 8 Jahren. Also, das ist,
also ich habe einen Cake gebacken letztens, das habe ich mal gemacht. Aber sonst, nein.
Ja.
Mein Grossvater war ja Bäcker und ich spüre jetzt quasi, ich sehe mich als meine Urahne quasi, oder wie mir mitbachen.
Du hast es einfach im Blut und das muss ich jetzt
auf. Ja, genau. Ja, ich habe das Gefühl, ich mache auch wirklich gute Teig.
Sehr gut. Gut. Ja, das ist vielleicht auch so etwas, was in der Corona-Zeit jetzt passiert, oder? Dass Leute so neue Talente entdecken und all so Sachen, oder? Weil sie Sachen ausprobieren, die sie sonst nie würden machen.
Ja, mein Talent das ist extrem viel Zeit zu haben, sich dann 8 Ideen zu entwickeln und keine davon zu machen, wenn man sich nicht entscheiden kann, wie das man jetzt umsetzt. Ist momentan mein grösstes Talent. Ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der das hat, aber es ist wirklich so...
Es gibt ein Wort für das. Analysis Paralysis.
Ja, und das Problem hatte ich immer schon gehabt. Also zu wenig Ideen hatte ich ja nicht gehabt, aber es ist noch nie so schlimm gewesen wie jetzt, weil jetzt hast du ja wirklich Zeit, oder? Weil ich habe irgendwie weder Kind noch sonst irgendwie, muss ich Leute pflegen oder weiß nicht was alles. Ja, das heisst, ich habe wirklich endlos Zeit und treffe da im Turnier relativ wenig, bis gerne immer momentan. Das heißt, ich habe wirklich Zeit und auch ganze Wochenende, wo eigentlich leer sind. Ja,
aber auf das können wir eigentlich nachher nochmal zurück, oder eigentlich können wir es auch jetzt. Ich meine, warum? Also was ist denn das Schwierige an der Entscheidung? Ist denn mehr so, dass du das Gefühl hast, eine Idee ist besser als die andere?
Ja.
Oder probierst du jede Idee selber wieder auszureden?
Es ist eine Kombination von beidem. Okay. Es sind so 5 Ideen und ich finde eigentlich alle gut. Aber es gibt keinen Grund, mit einer von denen anfangen. Also es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist wie so... Ich fange mit etwas an und dann ist wirklich so, ich könnte da 5 Sachen weiterarbeiten, wo ich angefangen habe oder wo ich mal so mir überlegt habe zumindest. Aber keine ist so überzeugend und so viel besser wie die andere, dass es mich dann reizt, so um das wirklich zu machen. Und dann schaust du halt also, doch wieder irgendetwas, wo du mal schaust, weil ich schaue gerne mal blödes Zeug unbedingt, aber es ist einfach, ja, das ist dann sozusagen wieder der einfachste Weg, ist dann so, hey, ja. Schauen wir noch etwas anderes. So, ich habe selten so viel Netflix und YouTube und anderer Kram geschaut wie momentan.
Das ist eigentlich noch lustig. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um Thomas Sachen unterjubeln, um auf YouTube und Netflix zu schauen.
Richtig.
Ich will ich auch mal machen.
Jetzt, ja. Momentan ist die Chance gross, dass ich es mir wirklich anschaue.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, das Einzige, was ich da neu als überlegen kann, bist du so einen Wochenplan zu machen. Ich weiß nicht, ob du das machst.
Ja, das ist
aber gut. Mit dem haben wir jetzt da recht viel, sagen wir mal, gute Erfahrungen gemacht.
Mit einem Wochenplan?
Ja, also am Sonntag zum Beispiel, die wir jetzt immer planen, wir haben jetzt so ein Whiteboard da.
Okay.
Und dann schreibst du so ein bisschen auf,
ja.
Zuerst, was eigentlich so als Ziel hast und was erreichen willst.
Ja.
Vielleicht auch über eine Woche hinaus gesehen und dann, was konkret in dieser Woche willst du machen.
Ja.
Und dann fährst du es eigentlich in die Woche nicht zu teilen.
Ja.
Ja. Und normalerweise ist das halt gefüllt mit so Sachen, die du machen musst auch. Das hat es jetzt halt viel, viel weniger bei uns. Und
ihr macht sozusagen ja. Sprint-Planning am Sonntag.
Ja, ein Sprint-Planning, aber einfach nur ein Ein-Wochen-Zyklus. Und dann machst du mit dir selber das Review. Weil du bist ja auch der Stakeholder.
Genau. Ja. Ja, stimmt, ja.
Und nachher gibt es noch, wie heißt das andere?
Retro-Master.
Nein,
Retrospektive gibt es noch.
Retrospektive, genau. Machst du auch mit dir selber.
Genau.
Schön.
Ja.
Ja.
Aber es ist ein guter Punkt. Das Wochenende habe ich mir auch gedacht, vielleicht müsste ich einfach mir zum Ziel setzen, dass ich eine Stunde pro Abend in ein Projekt investiere, wo ich mir ausgewählt habe, sozusagen. Dass es auch wieder so das Minimum ist, sozusagen. Dass man sich gerne Ziel setzt, um einen Abend lang etwas zu schaffen, sondern dass man sagt, hey, okay, eine Stunde musst du investieren in etwas, wo ein Projekt ist, wo du dir überlegt hast.
Was hast du denn so für Projekt vor? Also ist es irgendwie
also
so in die Richtung, etwas zu lernen oder etwas...
Ja, also das einerseits ist Spanisch weiterlernen. Das versuche ich so nebenher zu machen. Also ich muss dazu sagen, ich bin gar nicht so schlecht, aber ich habe mir auch viel zu viel vorgenommen irgendwie. Ich habe mir vorgenommen, zum Spanisch weiterlernen. Ich habe mir vorgenommen, zum
Russisch.
Russisch, Chinesisch.
Japanisch.
Und ich komme nicht vorwärts.
Genau. Genau. Weil einfach das Niederländische dazwischen kommt. Nein.
Und noch ein MMORPG am Programmieren, aber das einfach so nebenher.
Richtig. Nein, und andererseits, was soll ich sagen, die Idee, die ich hatte, ist so Hackathon-mäßig etwas Corona-mäßig mitzusteuern. Das ist aber auch gescheitert bis jetzt. Also ich habe sogar am Anfang mich wirklich eingebracht, ich habe so einen Hackathon mitgemacht, ganz am Anfang, einfach mal reingeschaut, aber ich habe mich gerne nicht...
beim Versus-Virus, oder?
Nein, davor sogar schon. Okay. Das war wirklich ganz am Anfang gewesen. Hat es vom OpenData.ch, ist es darum gegangen, zum Fallzahlen sammeln, weil das ja ganz furchtbar gewesen ist. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben, aber der Bund, also...
Also dass irgendwie Sachen hin und her gefaxt werden und so.
Richtig, ja. also das B, wie heißt das? BAG? Genau.
Ja.
Das BAG, das System funktioniert so, dass man jeden Fall hat müssen faxen, wirklich per Fax einschicken und dann haben sie das müssen irgendwo eintragen. Du weißt, wie es ist, dann wird von dem Excel vermutlich in das Tool eintreten und bei dem Tool muss es dann jemand anderes, also ganz schlimm, also wirklich schlimm.
Und dann haben wir das auf die Schnelle digitalisiert.
Ja, es ist nicht gegangen, ja, also es ist wie so, die haben wirklich, die ersten zwei Wochen haben sie wirklich Rückstau gehabt, quasi. Also sie haben gesehen, die tagesaktuellen Zahlen sind nicht aktuell, es entspricht nur dem Stand, wo man halt von Fax jetzt konvertiert hat, quasi.
Und das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Das kannst du wirklich gar nicht ausdenken, so etwas.
Und
wenn du so aus der IT kommst, ist das unvorstellbar, dass das so läuft.
Ja, aber du merkst mal, dass die sind nicht gerüstet auf etwas, wo exponentiell steigt, oder? Das ist wie so, ja. Und dann hat es halt wirklich, hat jetzt quasi, und das Krasse ist, die ganzen Kantone, die liefern die Zahlen ohne die irgendwie in maschinenlesbarer Form, also irgendwie ein CSV oder so, oder von mir aus sogar ein Excel-File. Selbst das wäre schon gut, oder? Aber die liefern das immer nur als Textdatei. Also da geht pro Kanton geht in das Gesundheitsamt her und dann dort der Karl-Heinz oder der Regula gehen dann irgendwie in ein CMS. Und füllen dann die neue Zahl ein, oder? Und so funktioniert der Austausch von der Zahlen, oder? Und das ist halt einfach...
Das ist hart.
Das ist halt einfach hart.
Und dabei eben müsstest du... Also dabei eben, ich meine, es hat zu wenig Ärzte, oder? Denn ihre Zeit ist mega wertvoll eigentlich.
Ja.
Und auch die vom Pflegepersonal, gerade in dieser Situation.
Ja.
Warum geht das nicht einfacher? Weißt du, also...
Aber wenn die irgendwie eine Lösung gefunden, oder was?
Wenn die irgendwie eine Stunde am Tag damit rumbröseln müssen, die Zahlen zu erfassen oder was, dann ist das doch absurd, was da an Zeit drauf geht.
Ja.
Also
ich weiß jedenfalls.
Eine Stunde.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es besser wurde, ist Pascal, das kann ich dann wirklich nicht sagen. Ja, ich befürchte nicht. Jedenfalls haben wir das in dem Hackathon ist das Ziel gewesen, um sich ein Schema zu überlegen, also welche Daten möchte man erfassen und wie nennen wir das? Und dann haben sie jetzt wirklich auf GitHub eine Pipeline gebaut, wo die Zahlen von der Kantone jeweils holen und dann in ein CSV sozusagen gießen und das jeweils dann auf GitHub schmeißen. Das heißt, für die Schweiz gibt es jetzt eigentlich sozusagen automatisiert Skript, wo sozusagen jeden Tag die Zahlen updaten. Ja, Aber das wäre halt okay, wie so...
Aber das hat das etwas zu tun mit dem, was man auf Twitter sieht? Also mit den Zahlen, die dort vom BAG kommen? Oder ist das ein anderes System, das dort dahinter ist?
Ich kann nicht sagen, weißt du, das BAG hat ein Parallelsystem sozusagen.
Okay.
Ja. Aber wenn du sozusagen einfach von der Schweiz Zahlen haben willst, dann bist du beim BAG einfach nicht bedient, sozusagen. Du musst das alles aus einem Text rauslesen oder von mir aus in einem PDF, wo irgendwo rausgegeben wird.
Okay.
Ja.
Aber ich meine, die Zahlen haben sie ja. Also sie haben sie irgendwie, ich meine, sie haben ja ihre eigenen Graphen, die sie irgendwo publizieren.
Ja.
Also sie müssen die Zahlen ja haben. Irgendwie.
Ja, aber die Daten wurden nicht
veröffentlicht. Sie fügen sich einfach nicht zur Verfügung.
Ja, okay. Genau.
Und das heißt, du müsstest dort messen, wie hoch das der hohe Bar ist, bei der Barchart.
Ja, finden, richtig.
Was jetzt die Zahl ist.
Genau.
Absurd.
Und das ist einfach auch krass. Das ist, wie soll ich sagen, das Bewusstsein dafür, dass man so Daten maschinenlesbar veröffentlichen muss, ist einfach überhaupt nicht da. Also ja, man sieht oder Sinn dahinter nicht. Es ist wie so, ja, wir sind ja das Amt und wir sagen ja, was Sache ist so. Aber dass man irgendwie mal Daten veröffentlicht, wo man einlesen kann und weiterverarbeiten, dass das irgendwie sinnvoll ist und dass du vor allem, du als Amt kannst das ja auch gerne nicht vorhersehen, du weißt nicht, wer welche Zahlen braucht, oder? Vielleicht braucht jemand eine ganz bestimmte Zahl und braucht die, oder? Und aber das ist wie so, das ist, glaube ich, ein weltweit Problem. Das ist einfach, es gibt kein Bewusstsein dafür, dass man seine Quellzahlen veröffentlicht, weil andere dann etwas damit machen könnten, was sinnvoll ist.
Ja.
Und im Prinzip ist das Open-Source-Prinzip einfach auf Datenebene, oder? Also Open Data, das ist das Konzept, wo man kennt, aber auf den Ämtern ist das nicht angekommen bis jetzt.
Ich frage mich, wie das denn ist mit irgendwelchen Forschungsgruppen oder so. Kommen die dann wenigstens an die Rohdaten dran? Weil
also was ich von dem Hackathon bekommen habe, ist es einfach mühsam gewesen. Die haben dann in dem Hackathon haben sie dann Leute gehabt von den Ämtern jeweils, also irgendwie statistische Ämter und so, und die sind halt von einer Sitzung zur anderen gesprungen, gerade am Anfang, oder? Kannst du dir vorstellen? Mhm. Ist die Panik groß gewesen, oder? Und die sind dann sozusagen, wir haben sich dann ab und zu mal dazugeschaltet und haben gesehen, ja, ich habe jetzt mit dem und der geredet und die sollten uns jetzt dann bald Zahlen liefern oder irgendwie so.
Okay.
Ja. Aber, ja. Also was ist genau deine Frage? Jetzt habe ich gerade deine Frage so ein bisschen.
Ja, ich frage mich halt, wie es ist, wenn du jetzt irgendwie an der Uni bist und eine Forschungsgruppe hast, wo irgendwie sich mit dem befassen will.
Ja.
Wie du dann an die Zahlen drankommst dort.
Ja, das ich
habe kannst du dann zum BAG gehen und sagen, gib mir doch mal die Zahlen von den letzten Monat.
Ja, vermutlich geht das schon, ja. Aber ich wüsste es nicht. Also tendenziell ist es sicher schwierig und du musst persönlich anfragen. Aber ja, genau dort
liegt aber der Fehler. Aber es ist wie so, du musst immer nachfragen.
Genau.
Der Default ist, das Zeug ist alles geschlossen, oder?
Genau, und du musst es...
Auch bei Daten, die ohne Probleme öffentlich sein können, oder? Also da gibt es überhaupt keine irgendwie, eigentlich überhaupt kein irgendwie Geheimhaltungsproblem oder so, oder?
Ja.
Bei solchen Daten
jetzt. Ja, das ist ja anonym, oder? Also ist ja
nicht, ja. Ja, voll.
Ja. Und das ist einfach, ich finde es mega interessant, oder? Und ich hoffe, dass sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen besser werden wird, dass wir Digitalisierung auch in den Bereich kriegen, dass es normal wird, dass man Quelldaten offenlädt.
Ja, das ist ein schöner, ein frommer Traum,
ja,
den du hast, Thomas.
Ja, ja. Genau.
Weil sie haben ja alle kein Geld für so Spass, weißt du, das ist dann immer das Problem.
Ja, das Geld ist doch nicht das Problem. Es geht, glaube ich, wirklich darum, ein Stück weit Expertise und auch ein Gefühl, warum dass man das machen sollte. Ich glaube, die Daten veröffentlichen, haben kein Gefühl dafür. Die haben einfach das Gefühl, sie müssen eine Medienmitteilung raushauen, wo die Zahl drin steht.
Ja, genau.
Und dann liest es ein Journalist und kann das dann weiterverteilen.
Genau. Dann ist es irgendwie ein blödes PDF.
Ja. Genau.
Ja.
Genau. Ja. Und das ist momentan so ein bisschen der Punkt, ja. Ja, habe ich auch spannend gefunden, aber eben zum zurück zu, auf die andere Frage zu kommen, was ich denn machen will, das ist ja einer von den Dingen, also ich habe nicht wollen helfen, um die Daten irgendwie ermitteln, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe weder Connections zu den Ämtern, noch habe ich wissenschaftliche Ahnung, wie die Daten aussehen sollten, wie wir die modellieren sollten, welche Zahlen das man braucht, und ich habe mich einfach absolut nutzlos gefühlt in dem Ding, also darum habe ich mich dann noch wieder zurückgezogen, also ich habe den mitgelesen, weil es mich auch wundergenommen hat, was da passiert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich einbringen können. Und plötzlich, ein paar Tage später, ist es dann darum gegangen, das wirklich automatisieren, Zahlen rauszulesen und in ein anderes Format zu bringen und so und Datenbereinigung. Dort hätte ich dann mithelfen können, aber dann habe ich dann wieder Anschluss verpasst. Und ja, habe dann so ein bisschen zuschauen.
Ja. Also. Ich habe mich mal angemeldet für den Versus-Virus-Ding, Hackathon. Ich weiß nicht, ob du von dem mitbekommst. Das war ja so ganz gross aufgehängt. Dort sind am Schluss irgendwie 5000 Leute dabei gewesen. So.
Okay, krass, ja.
Also es war mega krass gewesen. Und dann hast du einfach einen Slack-Channel gehabt mit 5000 Leuten drauf. Und die Hälfte davon weiss nicht, wie man Slack bedient. Ja, es ist wirklich hart gewesen. Also es sind ständig irgendwie Leute reinkommen, weißt du, so der General-Channel oder so, und irgendwie, hallo, da bin ich, und ich habe da und das und das, und ich will das und das machen. Ja, interessiert halt niemand. Oder? Weißt du, so, das ist dann halt so das Problem gewesen und ein mega Chaos. Also es hat sich wirklich, ich weiss nicht, sie haben eine schöne, also die Idee war wirklich schön gewesen und sie haben sich auch Mühe gegeben, das Organisationskomitee, aber ich glaube, es ist einfach bei dieser Anzahl Leute völlig utopisch gewesen, das so anzubringen, wie sie es wollen machen. Oder? Also du hast irgendwie automatisiert eine Einladung bekommen in diesen Slack-Channel per E-Mail und dann hast du irgendwie es hat noch so eine Web-App dazu,
ja,
wo du irgendwie hast können einloggen und dann ist aber nicht gut genug beschrieben gewesen, was du dort tun sollst auf dieser Web-App und zu welchem Zeitpunkt du es tun sollst. Und dann sind halt ihre Slack-Channel, die irgendwie Hilfestellung sollen für die App bereitstellen, die sind halt völlig überfordert gewesen, weil alle gleichzeitig gekommen sind, was muss ich jetzt, oder?
Ja.
Und einfach ein Chaos, also wirklich ein Chaos. Und wie es dann halt auch immer so ist bei diesen Hackathons, das tut mich auch immer so recht befremden, dass du irgendwelche komischen Leute hast, die immer wollen ein Business machen aus dem Ding, was sie da bauen.
Oh Mann, ey.
Das finde ich so absurd, jedes Mal. Das befremdet mich wirklich. Du hast so komische Entrepreneurs, oder? Die dann nichts können, außer labern. Und irgendwie weil für ihre tolle Idee irgendwie Leute finden, oder? Und du musst zuerst mal durch den ganzen Bullshit durchfiltern, zum einem Projekt kommen, wo du was beitragen kannst und wo du auch das Gefühl hast, das ist jetzt wert, dass ich da meine Zeit investiere, oder?
Ja.
Also, und das ist die grosse Schwierigkeit bei dem. Was mir das eigentlich mehr gezeigt hat, ist, du musst, also für mich, ich werde bei so einem Hackathon nicht mehr auftauchen, wenn ich nicht vorher ein Team habe und ein Projekt habe. Sonst bringt es nichts für mich. Also Leute versuchen zu finden, also einen Hackathon, wo irgendwie eine coole Idee haben, das ist quasi unmöglich. Also du findest die Leute einfach nicht, die das richtige Mindset haben und wo für dich auch irgendwie kompatibel sind zu dir, oder? Wenn du nicht einfach nur willst, zwei Tage lang labern, sondern halt irgendwas tun, oder? Und ja, also das ist so ein bisschen das. Aber das ist halt jetzt ein Learning. Das war ein bisschen enttäuschend gewesen, aber ja. Nein, ich glaube, es sind schon auch Sachen rausgekommen dabei. Also,
zeig
auch Fragen. Aber wir haben es jetzt alles nicht genau angeschaut, muss ich sagen. Das ist dann irgendwie auch nicht mehr so interessant gefunden.
Ich habe gehört, es hat noch so eine Contact-Tracing-App gegeben, wo aus dem entstanden ist.
Okay, das kann sein.
Aber
ja. Sie haben x verschiedene Ideen gehabt. Also,
würdet ihr euch die installieren?
Ja.
Das kommt ja sowieso, glaube europaweit. Also auf freiwilliger Basis.
Aber. Ja. Also wenn sie den Privatsphäre-Richtlinie entsprechen, wo der Chaos Computer Club rausgelassen hat, dass man halt nicht der Person nachverfolgen kann, dann auf jeden Fall, ja.
Ja, ich auch. Ja, also ich glaube, dort wird halt auch so der Punkt sein, was jetzt auch passiert, ist, dass irgendwie Apple und Google sich dem annehmen, oder? Und quasi auf Betriebssystemebene schon gewisse Funktionalität bereitstellen, wo das vereinfacht, die ganze Geschichte, oder? Da wäre so Contact-Tracing-Apps zu bauen, oder? Beziehungsweise vielleicht sogar eine eigene App bauen, das wäre vielleicht sogar am gescheitsten, weil dann haben sie alle, oder? Alle, die ein Update machen, haben dann die App, das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und dann kannst du noch, wenn das Update installiert ist, kannst du noch fragen, so, ja, willst du das? Und dann muss man nur Ja sagen und dann geht's los, oder? Das wäre eigentlich das Gescheitste, finde ich. Weil, wenn du, das Problem mit diesen Contact-Tracing-Dingen, oder das steht und fällt mit, wie viele Leute brauchen es. Wenn es nicht genug Leute brauchen, ist es für Arsch.
Ja, aber was ich da auch noch finde, wenn du musst dir irgendwie eintragen, dass du ja krank bist, oder?
Ja. Ja, klar. Das, also das ist natürlich
privacy-mäßig. Dann stoßt auch noch ein bisschen, ja. Also,
das Problem,
sowohl, ja. Wenn ich einfach behaupte, ich sei krank geworden, als auch wenn jemand das nicht eintreibt, obwohl er krank geworden ist.
Ja, ja klar. Klar.
Aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Idee.
Ja, ja.
Ja, was ich auch noch... Also, was auch noch interessant ist, also was mir jetzt gerade auffällt, irgendwie, was passiert, wenn du mehrere Geräte hast eigentlich? Wie funktioniert das denn?
Ja, das Gefühl, du musst dich einfach auf eins beschränken, das hast du auch dabei.
Wie funktioniert es, wenn man 6 Laptops und ein iPad hat? Aber Thomas, was soll ich noch sagen zum Thema Projekt? Du hast ja schon etwas gestartet und auch schon umgesetzt. Also ich finde,
ja.
Du bist jetzt auch ein bisschen zart mit dir.
Ja, ja, ich weiß es schon. Das hat er so noch wollen, schon noch kurz erwähnen, ja. Das, was ich geschafft habe. Also was ich geschafft habe, ist den Server neu aufzusetzen. Also danke freni.ch, der Server, der dort ist, den habe ich neu aufgesetzt. Und da bin ich auch komplett das Wochenende dran gewesen. Also das habe ich dann schon geschafft. So ist es nicht. Aber halt nicht, ich schaffe nicht. Ich habe das Gefühl, immer ob jetzt zu viel vor, schlussendlich.
Ja, aber das ist doch immer so. Ich meine, keine Ahnung, wir schaffen ja nicht quasi immer agil, aber das Ziel von so dem agilen Entwickeln mit dem Sprint Planning und so ist ja auch zu erkennen, dass man sich eigentlich immer viel zu viel vornimmt.
Ja, klar.
Und das ist ja im Privaten nicht anders. Und man unterschätzt, wie lange etwas geht. Also, keine Ahnung, wenn du, sagen wir mal, du machst jetzt das Beispiel, du schaffst nur 1 Stunde etwas, oder? Vielleicht geht die Stunde ja nur schon darauf, um überhaupt das alles aufzusetzen und du hast noch nichts quasi Produktives gemacht dann.
Ja.
Das weiß ich ja nie im Voraus.
Ja, ja, das geht.
Das sind ja immer die Details, die dann ewig verzögern.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Nein, das ist schon so, ja. Und das ist auch cool gewesen, dass wir sie geschafft haben, das selber neu aufzusetzen und so weiter. Das hat auch Spass gemacht. Das war so etwas gewesen, was ich können ausprobieren konnte, neue Art, um das Zeug aufzusetzen. Hat dazu geführt, dass ich eine Videokonferenzlösung aufsetzen konnte. Mega easy. So. Also das ist schon cool. Und ich kann so in Zukunft kann ich relativ einfach neue Server-Software installieren. Das ist cooles Zeug. So. Das macht auch Spass. Mhm. Also was ich auch noch gemacht habe, ich habe so eine Idee gehabt von einer Web-App. Wir haben letztes Mal vielleicht schon kurz angesprochen, dass jetzt die ganze Welt Video- und Audiokonferenz macht. Und bei allen tönt es bescheiden, meistens. Und es könnte besser tönen. Das ist halt so ein bisschen mein Ansatzpunkt gewesen. Und was ich so halt gemerkt habe, ist, dass die Leute erstens mal komplett keine Ahnung kennen, wie man dafür sorgen kann, dass man gut tönt in einer Video- oder Audiokonferenz. Und das Zweite ist, dass auch wenn das Wissen fehlt, man kann es auch nicht ausprobieren. Man hört immer nur die anderen, die schlecht tönen, aber man hat nie eine Ahnung, wie man selber tönt. So das Maximum, was man herausfindet, ist, hört man mich oder hört man mich nicht? Irgendeinen Ausschlag sieht man irgendwo, also so einen Regler oder wie nennt man das auf Deutsch? Ein Meter, ein Audiometer. Ja. Das sieht man, aber es ist immer nur so, ist Signal da oder ist kein Signal da. Aber wie gut das Signal ist, hört man nicht. Man hört nicht, ob es halt, man hört nicht, ob es rauscht. Man hat gar nichts. Und die Leute haben auch keine Ahnung, wo das ihr Mikrofon ist, also wo das sie überhaupt reden müssten. Und die meisten hätten...
Weißt du, eigentlich, ich frage mich gerade, ob das nicht auch automatisch testen. Ich meine, du kannst ja... Das Audiosignal ist ja einfach eine Summe von Wellen, oder?
Ja.
Und das Rauschen wird wahrscheinlich viel höher Frequenz sein, als jetzt, sagen wir mal, inhaltvolle...
Ja, yeah, klar, das könntest du auswerten. Du kannst in Signal-to-Noise-Ratio...
Ja, genau.
Also das geht schon.
Das kannst du ja noch einbauen in deine App, dass quasi noch
ein Org ist. Ja, aber ich habe das Gefühl, es langt schon, wenn du das als Mensch hörst. Also ich kann vielleicht nochmal kurz...
Ja, das stimmt.
Ich kann noch mal vielleicht...
Dann machen wir noch Machine Learning.
Genau, dann kann ich so verkaufen.
Mega aus, Thomas, wie du das beste Setup ist.
Hau doch einfach noch eine Fourier-Analyse drüber.
Genau.
Dann zeigst du das an und dann ist der Fall klar. Dann sieht man ja sofort, welche Frequenzen das drin sind und dann...
Richtig.
Ja, weiß man Bescheid.
Richtig, richtig. Genau. Nein, zum Schluss vielleicht noch fertig erzählen. Meine App...
noch eine Anweisung an...
Ja, eine Anweisung an?
Nein, da habe ich gesagt, du musst ein G singen. Singen Sie jetzt ein G.
Genau.
Du musst ein hohes G singen und dann schaut es halt, ob der Peak auch im G ist.
Richtig. Genau. Singen Sie jetzt auf 8 kHz.
Und jetzt ein A. Und jetzt alle meine Entli. Aber nur mit A's.
Ja. Also meine App-Idee war eigentlich eine kleine Webseite oder eine kleine Web-App, wo man erstens mal sieht, was für Audioquellen das man hat. Also das kann sein wie das eingebaute Laptop-Mikrofon, es kann dann sein, man steckt Kopfhörer ein, wo ein Mikrofon eingebaut ist, bis hin zu die eingesteckte Webcam mit dem integrierten Mikrofon oder wie dann ganz fancy ein USB-Headset. Und die Idee ist einfach so ein bisschen herauszufinden, was tönt denn wie. Und meistens, ich würde sagen, die meisten haben das eingebaute Laptop-Mikrofon und ein Headset. Klinken-Headset haben die meisten Leute irgendwo rumliegen.
Ja.
Und was die wenigsten Leute wissen, ist, dass wenn sie das Klinken-Headset einstecken würden, dass sie irgendwie um drei Grössenordnungen besser tönen hätten. So, das ist, glaube ich, den meisten nicht bewusst. Und meine Idee ist auch, dass so die Aufklärung zu schaffen. Erstens mal ein paar Tipps zu geben, wie fixt man am einfachsten mit Bordmitteln, wo man schon hat, sein Audio. Und das Zweite ist wirklich so eine eingebaute Möglichkeit, so MIDI-Quellen aufzunehmen für 8 Sekunden und dass man das dann abspielen kann. Und dann merkt man, aha, da rutscht es ja wie Sau, das mache ich mal besser nicht. Es ist viel besser, wenn ich mein Headset einstecke. Dass man das auch.
Ich finde das im Fall wirklich eine gute Sache. Ich meine, jetzt haben mit Leuten geredet, wo ein Headset haben,
ja.
Aber sie haben es gar nicht eingestellt. Also eigentlich das gleiche Problem, wie ich jetzt vor KH.
Ja.
Aber sie haben es quasi gar nicht aktiviert. Das heißt, sie meinen, sie reden mit dem Headset-Mikrofon, aber in Tat und Wahrheit nutzen sie das Onboard-Mikrofon und
klingen
genau gleich schlecht. Oder?
Ja.
Und das haben jetzt zwei oder dreimal erlebt bei Freunden.
Ja. Und das finde ich einfach nicht gelöst, das Problem, oder? Und es muss auch, und Laie muss das können, oder? Und ich finde so, das müsste eigentlich in so Software eingebaut sein, oder? Und die erste Anweisung müsste immer sein, du findest raus, wo das Mikrofon ist, oder? Das musst du einfach rausfinden. Es ist meistens irgendwo ein Loch, irgendwo, so. Beziehungsweise müsste das auch irgendwie im Handbuch stehen. Das ist eine essentielle Information, wo ist das Mikrofon? Bei der MacBooks ist es zum Beispiel links von der Tastatur oder rechts von der Tastatur, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber das ist sozusagen eingebaut bei den Lautsprechern. Das ist halt ganz fies jeweils, oder? Aber das müsste man halt herausfinden. Und dann, wenn man es weiß, was ist, dann könntest du einfach sagen, okay, klopf bitte gegen das Mikrofon. Und dann weißt du, okay, ich habe die richtige Quelle ausgewählt, oder? Das fehlt einfach auch in dieser Software. Oder? Ja.
Also gewisse Sachen haben das. Also zum Beispiel Discord, ich weiß nicht, ob du das...
Habe ich schon benutzt, ja.
Hast du schon benutzt, gell? Das hat das. Also du kannst bei der Audioeinstellung über Discord, hast auch so, du siehst dein Level und nachher kannst du irgendwie sagen, okay, jetzt spiel das ab, was ich da am Schnorren bin und dann macht es das, oder?
Ja. Okay.
Aber klar, dann
hört man sich wieder selber halt reden. Und das
ja, klar, aber das, um das kommst du nicht drum herum. Also, das muss halt sein.
Cringe, da gibt es kurz Cringe, so, oh Gott, so töne
ich. Ja.
Außer du spielst irgendwas ab über die Lautsprecher und nimmst das mit dem Mikrofon wieder auf. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit.
Ja.
Habt ihr das nicht, wenn ihr euch selber gehört reden?
Was also, haben wir denn?
Nein. Ja, du selber hörst ja anders, außer wenn ein Audio von dir ablässt. Gut, ihr macht einen Podcast.
Ja, ich würde sagen, wir haben 8 Jahre Erfahrung mit uns selber hören. Ja,
ja. Aber ohne Witz, wenn ich mich einmal selber höre, ich denke, es ist so eine fremde Stimme und ich denke dann immer, oh Gott, die tun mega schlimm. Und
ja, also es ist im Fall wirklich eine Gewöhnungssache.
So Fremdele, okay.
Ist ja, ist es so.
Ja, also wenn man sich mal eine Stunde selber zugelassen hat, geht das weg.
Vielleicht sollte ich selber ein Lied auf mein Handy singen und dann das als Wecker so ablaufen lassen.
Ja.
Und jeden Morgen mich hören und mich so an mich gewöhnen.
Ja. Genau. Oder du machst einen Corona-Podcast. Das ist momentan einfach auch sehr...
Ah, das ist en vogue.
Ja, richtig, ja. Wo du dann so Kurven...
Ah ja, guter Punkt. Bei den Podcasts, genau. Das Problem ist ja, es wird enorm viel produziert im Moment, aber ich bekomme das alles nicht weggelost.
Ja,
geht mir genau so. Im ÖV.
Ja.
Also ÖV ist einfach so der Ort, wo ich Podcasts lasse, hauptsächlich, also viel. Und halt auch sonst, wenn ich irgendwie unterwegs bin, halt irgendwo durch die Stadt laufe oder keine Ahnung, Velofahre oder irgendetwas, dann lasse ich Podcasts, oder?
Ja.
Und das mache ich jetzt weniger. Also einmal
ÖV mache ich nicht mehr, oder? Ich lasse Podcasts neu, ich habe ja nie Podcasts gelost, beim Brotbacher. Schau mal fertig, das war gar nochmal ein Grund mehr. ihr könnt ja ein gutes Urdinkelbrot backen und dann meinen neuen Podcast lassen. Wir nennen ihn Danke Corona.
Genau.
And show title.
Hey, sind wir eigentlich immer noch beim Feedback?
Wir sind, ja, das ist tatsächlich so.
Wir sind am Abschweifen.
Das ist okay, das zählt. Ja, ja, das ist. Da kommen wir noch mal.
Das ist ein sehr assoziativer Diskussionsstil, muss man sagen.
Richtig, ja.
So, ich visualisiere mir das immer so als Redefäden, oder? Und nachher, du nimmst so eine Abzweigung, so eine Nebenstrasse. Eigentlich willst du auf der Hauptstrasse bleiben. Mhm. Dann nimmst du mal quasi eine Abzweigung und dann hat es aber dort noch eine Seitenstrasse und gehst immer feiner rein und dann fahrst du wieder ein bisschen zurück.
Richtig.
So wie wir vor zu deinem Projekt zurückgefahren sind. Drift ist dort nochmal rein. eigentlich finde ich das schon noch, das ist cool.
Ja, es ist dann einfach ein bisschen, also das Problem bei denen, bei diesen Podcasts ist jeweils Show Notes zu basteln dazu. Weil du hast immer, jetzt haben wir über Corona geredet, dann sind wir abgeschifft zu was und dann sind wir wieder zurückgekommen zu Corona, oder? Dann musst du irgendwie zweimal Corona in die Liste hineinschreiben oder du findest ein anderes Wort oder keine Ahnung. Also das ist immer ein bisschen mühsam.
Show, also das ist die, wie sagen wir denn, ein Kapitel für die Hörer, wo gewisse
genau, Sachen Kapitel und auch, wir haben ja immer so eine Linkliste auch noch. Mit Links zu den Themen, die wir darüber geredet haben. Also, wenn wir über irgendwas reden, wo es einen Link gibt dazu, dann haben wir das auch noch auf der Webseite, oder? Und genau, ein Kapitel auch. Also, beide Sachen sind so ein bisschen mühsam, wenn du so umschweifst die ganze Zeit. Aber ein Gespräch tut es sicher besser, wenn du abschweifst, als wenn du irgendwie eine fixere Themenliste folgst. Also, das ist auf jeden Fall so. Und das passiert natürlich auch häufiger mit Gästen, als wenn der Thomas und ich zusammen nur reden, dann schweifen wir nicht so viel ab. Aber ja, das ist es so.
Richtig.
Ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, aus welcher Folge man dich kennt, Pascal. Aus 20cast 27. Du bist ein Installationsassistent, Harry. Einer von den besten Showtitel, die wir je gehabt haben, würde ich mal behaupten.
Ja. Du bist ein Installationsassistent.
Hast du das schon wieder vergessen?
Ja. Ja, was heißt das schon wieder? Das ist doch schon Jahre her.
Ja, ist
es. Es ist das erste Mal, dass ich auf Olten gefahren bin. Und das zweite Mal in Olten war mit dir, Thomas, wo wir die Wanderung gemacht haben.
Ja.
Ja, der Wanderung zu Olten gemacht.
Ja, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her oder so. Aber,
ist inzwischen, im Übrigen ist das inzwischen gesperrt wegen Corona, was wir dort gemacht haben.
Ja, das wundert mich nicht.
Super entlang.
Ja. Wir sind, das habe ich dir erzählt, Ferdi. Wir sind von Olten auf Schönenwirt gelaufen.
Ah, okay.
Ja. Ja. Ist das, das ist noch nicht 2 Jahre her, oder?
Aber das ist nicht gesperrt. Also einmal nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht
der alten Aare entlang schon, je nachdem, bin ich nicht sicher. Aber okay, ja.
Aber was hat es jetzt mit dem, du bist ein Installationsassistent, Harry? Ich habe das vergessen. Okay, lass einfach die Folge wieder mal.
Harry sagt doch zum Harry in Harry Potter, sagt er doch, you're a wizard, Harry.
Aha.
Und Wizard ist so, das ist auch das, wo man so einen Installationsassistent Software installiert. Dann ist das der Install Wizard.
Oh Gott, ja.
Richtig. Ja.
Super Sache.
Man kennt mich aus dem Zwangskasten.
Man kennt dich aus dem Zwangskasten.
Genau. Ab und zu werde ich auf der Straße angesprochen. Hey, Tim, kenne ich doch. Du bist doch im Zwangskasten 27. Das hat einen mega coolen Titel gehabt.
Richtig. Ja. Ja.
Das passiert ja nicht mal uns. Also. Das halte ich für eine Lüge.
Nein.
Ja. Nein, genau. Das ist meine App-Idee. Und sobald sie reift und ich das noch irgendwie einigermaßen hübsch fertig kriege, würde ich das auch veröffentlichen. Und dann,
das ist ein great business.
Das ist ein mega business.
Genau.
Das ist ein mega business. Sag das noch niemandem.
Ja, ja, genau.
Dann machen wir Werbung. Immer wenn du dich nachher selber willst hören. Und vorher, bevor du dich selber hörst, ein kurzes Werbesegment.
Richtig.
Genau. Und so monetizen wir die App. Das ist überhaupt kein Problem.
Richtig. Richtig. Ich misch jetzt noch ein bisschen auf und spiele euch etwas ab, wo man danach diskutieren kann. Moment schnell. Ich habe jetzt nicht das Problem, jetzt kann ich es schaffen. Moment. Es kommt Werbung.
Wenn die Welt draussen stillsteht und plötzlich alles anders ist,
soll ich euch mal etwas schicken?
Wird uns bewusst, was alles in uns steckt.
Genau.
Wir entdecken Neues. Greifen einander unter die Arme. erfindet unseren Arbeitsplatz neu und bleibt fit und kreativ. Wir sind und bleiben uns nahe, auch unseren Kunden. Uns wird nicht langweilig. Und wenn doch, laden wir eben ein paar Freunde ein. Auch wenn wir digital gut funktionieren. Berührung und Wärme bleiben unersetzlich. Und was auch mal kommt, wir bleiben vereint. Darum verbinden wir
die Schweiz und geben alles, dass wir gemeinsam bereit sind.
Da wird einem doch warm ums Herz, oder?
Mega, ja. Für was ist das jetzt Werbung gewesen?
Das war Werbung für Swisscom. Und ah, es ist so ein bisschen stellvertretend für alle momentan. Wirklich überall gibt es so Werbung, wo so mega auf die Emotionsschiene drückt. Und das, ich finde es wirklich eklig. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, wo es so geht oder nicht, aber es spielt alles mit so, oh, wir sind für euch da und das ist jetzt mega hart, aber habt ihr nicht noch ein neues Abo abschliessen wollen? Und so.
Zusammen schaffen wir das.
Ja, genau, gemeinsam kann ihr auf den Button klicken und ein neues Abo lösen wie uns. Bin ich der Einzige, ja. wo das so ganz...
Nein, du hast recht. Und gerade Swisscom muss ja wirklich ganz still sein, finde ich, im Moment. Also, die performt nicht so mega prickelnd, finde ich.
Dafür sind sie die günstigsten, gell? Das ist ja, das macht natürlich damit.
Ja, das stimmt, ja, klar.
Ja.
Ja, das ist klar. Ist ja so. Ja, nein, ich bin ja nicht sicher. ich habe jetzt ein bisschen bereut fast schon, dass ich nicht BN7 bin. Aber ja.
Thomas, ich weiß nicht, wir damals auch geredet haben über die Kreditwerbungen. Aber die haben jetzt auch eine neue Werbekampagne geschaltet.
Credit Now, oder was?
Oder wie das heißen. Ja, oh, genau, Gott. Mit ich bereue vielleicht. Ich bereue schon was ein paar Sachen, gesagt? Aber den Kredit fürs Sofa, den bereue ich nicht.
Ja.
Also es ist so ein Plakat für die, die es nicht kennen, wo so eine Frau, es ist halt so quasi ein Bild aus den 80er von ihr, wo sie halt eine mega schreckliche Frisur hat und dann ist wirklich der Text drunter, ich bereue viele Sachen in meinem Leben, aber den Kredit fürs Sofa nicht. Und dann denke ich einfach so, wer nimmt Kredit auf für ein Sofa?
Das frage ich mich auch jetzt.
Aber das ist so perfid, sie wollen es halt so normalisieren. Ja gut, du hast ja Geld, kein absolut. Problem, nimm Kredit bei uns auf, dann kannst du dir auch das Designer-Sofa leisten, dann kannst du ja in den ersten 2 Jahren
abzahlen. Ich verstehe das nicht ganz. Hat die ihre Sofa seit den 80er oder was, die Frau?
Ja, ist das die Idee? Nein, es geht einfach darum, keine Ahnung, also die andere Werbung, okay, die mich und der Thomas damals aufgeregt hat, ist so, was ist dort genau gewesen? Auf jeden Fall auch so Leute, die halt Kredit aufnehmen für eine Handtasche, ist zum Beispiel ein Plakat gewesen.
Ja.
So halt das probieren, auch ein bisschen normalisieren, dass auch andere Leute für kleine Sachen Kredit aufnehmen.
Man hat doch das mal in der Ding gehabt, Thomas, man hat doch das mal in der Rotating Tagline gehabt. Ja. Irgendwas mit Credit Now.
Ja, das ist schon. Ich kann nur mal sagen, was
also, genau. Wenn wir von Werbungen reden, dann muss ich sagen, da ist Credit Now bei mir auch immer oben auf der irreführenden Liste.
Und ja.
Dings auch, hey, Swiss Casino, genau, die auch so krasse Werbungen gemacht haben, so, ja, hey, kannst du ja schnell den Jackpot gewinnen, während du die Wurst anstehst oder so.
Ja, genau.
Dann hast du so einen auf dem App quasi im Casino.
Mega absurd.
Ja, für so gespart Stutz, während du deine Wurst auf dein Mittagessen wartest. So, ja, krass.
Ich weiß wieder, was es gewesen ist, Thomas.
Was ist es gewesen?
Kann ich mir einen neuen Podcast gönnen?
Ja, genau.
Das ist die grosse Frage.
Ja, genau.
Und natürlich ist die Antwort ja.
Ja.
Ist immer ja.
Genau.
Genau. Aber Thomas, ich bin jetzt gerade mega am Überlegen, welche andere Firmen denn das jetzt auch machen mit so einer Werbung.
Also Zalando hat genau den gleichen Spot, so mit, wow, wir sind mega erfinderisch und mega cool, so die Krise macht uns jetzt total erfinderisch und wir sind jetzt, keine Ahnung, warum das man denn bei Zalando kaufen soll, aber es ist ja so eine edgy Werbung, ich habe überlegt, das nur als Beispiel nehmen, aber es ist dann, das hat nicht so gut im Audioformat funktioniert, der Swisscom Spot hat wegen der Musik vor allem auch noch recht gut funktioniert.
Ja.
So, ja, aber es gibt auch zu dem Thema Kredit, gibt es auch noch, also habe ich auch noch ganz perfide Werbung gefunden irgendwie. Du siehst, ich weiß gar nicht mehr, was das genau ist, also es ist schon ein Kredit gegangen, aber du siehst einfach irgendwie eine Nachricht, also es sollte quasi so eine WhatsApp-Nachricht sein, so von wegen, hui, also wenn das Kind dann mal da ist, dann ist dann aber der Kleinwagen dann aber schon zu klein, lol.
Ja. Das habe ich auch schon gesehen irgendwo. Also, aber auch was Plakat oder so.
Ja, nein, ich finde es ist auch so irgendwie so eklig, nicht? Also, weißt du, wie so. Ja. Ich weiß ja, nicht. Das hat mich,
ich ah, ist das Ding gewesen? Ist das Cembra gewesen?
Ja, Cembra, glaube ich. Ja, es ist Cembra
gewesen. Ja, stimmt. Mit den Dings da, oder? Mit Rigazzi.
Ist ja, das die? Es könnte sein, dass es die ist, ja.
Glaube es, ja. Ja. Die macht doch Cembra-Werbung.
Ja.
Ja, voll.
Aber das
stoßt. Genau, und die schreibt irgendjemandem, du, genau, jetzt ist das Kind da, gratuliere, aber jetzt ist dein Karre zu klein.
Genau, so genau.
Ja.
Wo ich so gefunden habe, so, wow. Ja, das ich habe das sogar abgefüttert hier nur, ja. Weil ich gefunden ja, habe, so, weil es auch das dreiste Werbung ist, irgendwie so. Also so.
Wirklich dreist.
Ja. Ja, jedenfalls, das fällt mir momentan auf, dass es so, dass natürlich die ganze Marketingabteilung voll auf den Corona-Zug gesprungen sind, irgendwie so. Und das jetzt in
ich weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich eine recht gute Erfahrung gemacht, aber es hat jetzt weniger mit Werbung zu tun, aber mit UBS. Also, dort haben wir jetzt zwei, drei Probleme gehabt. Wir wollen da Bank zusammenführen und so, und dann habe ich da zuerst telefoniert mit meinem Berater, kannst ja auch nicht Meeting machen und so. Und das hat super funktioniert und dann haben wir so gerne noch Digital-Support eigentlich erhalten, nämlich UBS hat auf ihrer Plattform eine eingebaute Screensharing-Funktion.
Das okay. Haben
wir beeindruckend gefunden.
Ja.
Dann haben sie eigentlich völlig remote können das Problem lösen.
Also was für ein Problem ist es denn gewesen?
Ja, es ist irgendwie, dass Kreditkarte nicht mit dem Konto verknüpft war oder so etwas.
Okay.
Und ist noch, wirklich habe ich noch spannend gefunden. Ich weiß nicht, ob das, also das werden sie natürlich schon vorher gehabt haben, aber dass man jetzt die Sachen, also ich sage mal so, die Firmen, die investiert haben in so Remote Access und quasi Fernbetreuung, für die zahlt sich jetzt voll aus.
Oder? Ja, klar, ja. Mhm.
Und ich habe das Gefühl, mit ja, dem so. Dürftest du dann eigentlich auch werben. Also.
Das finde ich okay. Aber es geht mir nicht um das. Es geht mir nicht darum, so, dass man werbt
mit. Es geht so also um Tränendrüse. Um die geht es, oder?
Ja, also um die also Emotionalisierung so. Irgendwie so. Genau. Ja, genau. Vor allem, wenn es nicht direkt damit zu tun hat. Also, es ist wie so, hey, wir schaffen die Krise und dann einfach noch die Marke. Also, es hat wirklich keinen Bezug zu der Marke. Es ist einfach so eine Emotionalisierung, wo dann im Kontext stattfindet. Das geht mir nicht mega auf den Sack.
Wir haben in der Primarschule schon mal, ich glaube in der Primarschule schon mal so ein Beispiel gewesen mit Benetton. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, United
Coat. Ja, es gibt es noch, ja. Oder? Das ist eine Modemarke. Mhm.
Das ist so ein Beispiel gewesen, wie das viel zu weit getrieben worden ist mit dem Marketing. Und die haben auch wollen quasi, also das ist glaube ich noch oft so, dass das Marketing will Marken mit Gefühl verknüpfen.
Ja, ja.
Ich meine, Autowerbung ist ja auch sehr, sehr stark das. Und Benetton hat wollen so revolutionär, die haben so Fotos gehabt, zwei Schwule, die sich küssen, glaube ich, und
ja.
In einer Zeit, wo das noch überhaupt, und dann einfach Benetton drunter.
Ja.
Aber es hat überhaupt nicht mehr
mit der Marke
zu tun gehabt. Mit der Marke, genau. Mit
dem Produkt,
das ja. Ist dann, genau, ja. Das ist dann auch hinten raus eigentlich.
Ja, das habe ich auch
mal mitbekommen. Ich glaube, dass Marco sein mit Gefühl verknüpft wird, das ist also ein Kredit, ja, null vom Fach, aber das ist sicher immer wichtig in einer Marketingkampagne.
Ja, ja, voll. Voll.
Ja.
Und
das vor allem,
wenn
vor allem
du obvious also wird, vielleicht jetzt da.
Um Branding geht, oder? Also, yeah. Es gibt ja so verschiedene Marketinggeschichten und das eine ist ja so Branding, wo es im Grunde genommen, und dort gehört das ganz klar dazu, oder? Das ist ja nicht die Werbung für ein konkretes Produkt, nein. Sondern es ist die Werbung für die Marke.
Ja.
Swisscom jetzt zum Beispiel.
Ja.
Einfach.
Ja,
du bist sicher, es auch. Genau, und ja, wird genau. Ja nicht, es wird ja nicht informieren über irgendein Produkt oder so. Es gibt ja auch so Werbungen, die informieren über ein neues Produkt.
Ja.
Ja. Und das ist eine andere Kategorie. Ja, das stimmt.
Was man halt da aufstoßt, ist so ein bisschen der Reflex, das Gefühl, so ein gewisser, und ich will mich gerne rausnehmen. Ich versuche das zwar, aber ich bin auch nicht komplett frei davor, aber ich habe das Gefühl, gewisse Leute sind jetzt irgendwie, haben Angst, vielleicht ist jetzt nicht nur so viel Angst, aber einfach eine Verunsicherung und so, man muss daheim bleiben und irgendwie macht sich Sorgen und so. Und ich habe das Gefühl, bei gewissen schlägt auch der Reflex ein, okay, jetzt muss ich was kaufen. So. Und das ist das, was mir so auf so versackt
geht. Wir reden mal, ich habe mir da zwei, drei Sachen aufgeschrieben über Gewinner und Verlierer. So. Stand ein Monat im Lockdown der
Krise. ja, okay, das lass uns darüber reden, ja, aber vielleicht zum Gedanken noch fertig führen. Ich habe das Gefühl, ich bin ein gewisser Prozentsatz von der Bevölkerung ist auch so, ja, jetzt muss ich was einkaufen. Ich habe das Gefühl, es wird hure viel bestellt momentan, wo nicht, ja, wo nicht unbedingt nötig wäre. So.
Ja, ja. Es, aber es hat sicher auch damit zu tun, oder, also es ist sicher ein psychologisches Ding, oder? Irgendwie bestellen, also irgendwie Zeug, neues Zeug kaufen, ist einfach ein gutes Gefühl, oder?
Genau.
Also,
genau.
So, ja.
Ja.
Also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Gut, ich habe vielleicht zwei, drei Ausreden, aber ich meine, was sicher sehr viele Leute im Moment machen, ist ausmisten. Ich weiß nicht,
haben die das ist aber okay.
Gut, das Ferdi aber... hat offenbar noch nicht seine Laptops ausgemistet.
Hey, ich habe für jedes Laptop habe ich einen Grund, dass ich das habe.
Ah, okay, 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 sorry.
Nein, aber hast schon recht.
nein, wir haben es da gross ausgemistet, okay. Und dann haben wir so gefunden, ja, die Pfanne, die können wir jetzt eigentlich mal ins Altmetall gehen.
Ja.
Und da zwei, drei andere Sachen an und dann wirst du es halt gerade noch abstellen, oder? Kannst ja nicht einkaufen sonst.
Ja, ja, das ist aber okay.
Das ist schon, jetzt ist schon ein Pack, ja, jetzt ist schon ein Pack gekommen, es ist einfach geil, wenn, wenn in dieser, sagen wir mal, stimulusarmen Zeit ein neues Pack kommt. Und,
absolut, ja, es ist mega geil.
Und das
dann bist du ja auch daheim. Du bist daheim, ja, wenn das Pack kommt, das ist auch noch geil.
Genau, du bist
immer daheim. Das ist ja sonst quasi nie.
Also völlig, ja. Egal wie gross, und wir haben da jetzt wirklich so etwa 10, 12 Sachen bestellt.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es so schlecht finde. Ich meine, wie soll ich sagen, es haltet ja immerhin die Wirtschaft am Laufen.
Ja, da gebe ich dir recht, ja. Aber es ist halt die Frage, ich habe das Gefühl, es hängt davon ab, was du halt kaufst, oder? So. Und ich habe das Gefühl, so, ja.
Wie ich frage mich, wie gut es bei Zalando läuft im Moment. Ich meine, bei Kleidung muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht. Kleider ist ja, hat sehr oft Repräsentierungscharakter, oder?
Ja.
Also,
ja, und du kannst
also ich bin da eigentlich nicht, glaube ich, wirklich kein Zielpublikum von Zalando, aber es sind ja Leute, die, sagen wir mal, ich habe größere Kleiderschränke, gerne mal andere Sachen wollen anhaben und so. Und da geht es doch schon darum, dass du auch zeigen kannst, ich habe, also ja, ich bin modisch. Und wenn du jetzt nicht rausgehen kannst und da nicht in den Ausgang, nicht, sagen wir mal, nicht ins Theater, ins Kino, nicht zur Arbeit, dann ist doch egal, was man anhat. Also
ja,
mir geht es zumindest so.
Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das geht mir auch so, ja.
Ja.
Und auch die ganze Kette, also die ganze Besorgung von diesen Kleidern ist ja alles andere als nachhaltig und ist, glaube ich, recht schnell jetzt zusammengebrochen.
Ja.
Also von, naja, sagen wir mal, keine Zusicherungen über die Aufträge, ich glaube einfach so storniert werden, also kein Auftragsschutz, dann kein Arbeitnehmerschutz von den Nähern und so.
Mhm.
Ich frage mich dann auch, wie schnell man das wieder aufskalieren kann, ich meine.
Ja. Unklar.
Ja, es ist ein guter Punkt, oder? Also ich finde es so ein Stück weit interessant, oder? Wir, auch die Restaurants haben wir so auf Lieferung umstellen, je nachdem, was tendenziell gar nicht so blöd ist, oder? Also wenn man jetzt wieder die Umweltschutzbrille anlädt, wo wir haben, oder? Also wo wir oft in dem Podcast auch haben, ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn nicht alle immer unterwegs sind, sondern wenn das irgendwie ein Stück weit zentralisiert ist und wenn jemand rumfährt, ist tendenziell effizienter, oder?
Ja, das kann sein, ja. Dass das Essen zu dir kommt, nicht du musst zum Essen gehen.
Ja.
Das stimmt, ja. Das ist schon ein Punkt, ja.
So, also ich habe das Gefühl, dass das unbedingt so schlecht wäre, so als Tendenz, oder? Dass man sagt, hey, ich lasse mir das Zeug liefern, oder? Und das macht sicher auch Sinn und das macht uns so resilient gegen so eine Krise, oder? Ist fraglich, wie nötig das ist, dass man resilient ist gegen sowas, aber es zeigt sich halt jetzt, die liefern können, überleben jetzt momentan eher. Oder?
Mhm.
Und es gibt sogar in Zürich jetzt das Konzept davon, dass sich irgendwie Bars zusammengeschlossen haben und sie liefern dir einen Drink so quasi in einem Einmachglas.
Ah ja.
Ja. Kannst einen Cocktail bestellen halt irgendwie und es läuft so jetzt unter Spende für die Bars sozusagen. Du holst dir halt den weiß nicht was und der kommt quasi dann im Einmachglas per Lieferdienst. So. Und das finde ich noch cool, so Stichwort Notmacht erfinderisch. Oder? Das, nie im Leben hätte sich jemand weiß nicht was.
Auch das ist eine Parallele zu einem Krieg, glaube ich.
Ja.
Dem kommt ja das Sprichwort.
Ja, richtig, ja.
Das finde ich schon krass, ja.
Ja. Und das finde ich halt spannend, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Pascal, wer ist denn Gewinner von dieser Krise? Der Coop?
Gute Frage. Also auch dort muss man, glaube ich, beurteilen, wie nachhaltig. Ich meine, wie einfach könnt ihr aufskalieren? Ich glaube, der Coop, also, Also Detailhandel ist vielleicht schon Gewinner. Ich weiß nicht, ob GoPa noch quasi Business-Abnehmer hat, wahrscheinlich. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass neue so Rüebli im Regal sind, wo eigentlich für den Gastrobetrieb gedacht sind.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Ja, voll.
Aber hat das etwas mit Coop zu tun, oder eher, dass Coop die neu einkauft und weiterverkauft?
Es hat damit
zu tun, dass... Oder haben die schon vorher einkauft?
Nein, haben sie nicht. Es hat damit zu tun, also Rüebli über 200 Gramm sind nicht in den Märkten gelandet, weil die das nicht haben wollen. Aber jetzt gibt es halt Rüebli, wo die Restaurants nur abnehmen. Und jetzt brauchen die halt neue Abnehmer. Das heisst, ein Coop, ein Migros, weiß nicht, wer sonst noch,
also,
nimmt die jetzt halt ab.
Also ich glaube, was ein gutes Beispiel ist, was die Leute vielleicht am Anfang gemeint haben, ist ein Gewinner, so WC-Papier herstellen. Ich glaube, ein Beispiel für einen, der wahrscheinlich fast Verlust gemacht hat, weil sie haben sehr viel schneller müssen produzieren. Das heisst ja meistens Nachtschicht. Ich meine, wie willst du deine Produktion aufskalieren? Du kannst ja nicht mal alles verdoppeln oder schneller laufen lassen, sondern einfach noch in der Nacht und am Wochenende schaffen und dann musst du ja mehr Leute, also mehr zahlen.
Ja.
Und du musst, keine Ahnung, das Lager abverkaufen oder aufbauen. Also du hast Bewegungen, die gar nicht unbedingt so effizient sind und wahrscheinlich haben sie fast mehr ausgegeben, als sie verdient haben. Plus die eigentliche Nachfrage ist ja gar nicht gestiegen. Das, was sie jetzt mehr verkauft haben, werden sie einfach in den nächsten Monaten weniger verkaufen.
Richtig.
Also ich glaube, es ist noch gar nicht so einfach. Was ich glaube, ist ein Gewinner, aber das ist so mega nebenher, das haben wir jetzt heute beobachtet auf einer kleinen Velotour. Blumenfelder. Ist euch schon aufgefallen, dass Blumen, also weißt du, die, wo Schnittblumen,
ja,
wo du selber Blumensträuße kannst machen, habt ihr das auch so in Zürich?
Ich wüsste nicht, wo. Gibt es sicher,
ja, aber
ich bin schon nicht aufgefallen bis jetzt.
Die sind alle kahl. Die sind komplett leer.
Ah, ist das so? Krass.
Ja.
Also an was liegt das denn? Also, dass Blumengeschäfte zu sind und dass die Leute irgendwie dann halt...
Okay. Oder willst du ein bisschen dein Haus schmücken, oder ich weiß doch auch
nicht. Ah, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein Osterding, oder? Dass Leute
Blumen
wollen haben.
Ja. Wir schenken eben auch die ganze Zeit Leute Blumen. Das ist eigentlich mega herzig. Das
fischt
sich das Haus so ein bisschen auf. Ja.
Ich bin so überhaupt also, nicht Abnehmer für so etwas. Gar nicht.
Wirklich?
Also, okay. Ich wüsste nicht, wenn ich mal eine Blume irgendwo gekauft habe. Oder, ja.
Ja, ich finde es eigentlich schon noch, keine Ahnung. Irgendwie finde ich schon etwas Schönes.
Hm.
Einfach für ein paar Tage, ja. Aber, ich meine, zum Beispiel frage ich mich auch so bei Discord zum Beispiel oder bei Zoom und Microsoft Teams, ich denke, auf lange Sicht werden sie sicher Gewinner sein, aber es ist für sie im Moment sicher auch nicht einfach. Das können wir vielleicht besser noch beurteilen mit der Aufskalierung.
Ja. Also es hätte ja auch Probleme gegeben. Also irgendwie Teams hat irgendwie am Montag mal Probleme gehabt, weil alle gleichzeitig halt, ganz Europa hat gleichzeitig Teams-Meetings machen. Oder? Und dann haben sie irgendwie
Montagmorgen-Meetings.
Genau. Immer beliebt.
Ja, das ist definitiv ein technisches Problem. Und das Problem ist nicht, dass es jetzt irgendwie 50% mehr Kunden gibt oder so. Das können wir alles lösen. Das ist eigentlich nie das Problem. Das Problem bei so Diensten ist eigentlich immer, dass du die Peaks hast, also so quasi Ausschläge nach oben an bestimmten Zeiten. Und selbst wenn du die Ausschläge voraussagen kannst, ist es trotzdem eine Herausforderung, weil du sozusagen dann die Kapazität bereitstellen musst. Also du willst nicht irgendwie, jetzt sagen Sie mal, du hast 1000 Server und du brauchst zur Spitzenzeit 10.000 Server. Dann willst du nicht 10.000 Server laufen lassen, weil das einfach viel zu viel Geld kostet. Nur damit es am Montagmorgen funktioniert. Das heißt, du musst die Kapazität zur richtigen Zeit dazu nehmen und dann wieder wegnehmen. Und das ist halt ein bisschen eine Frage, wie du das handeln willst, je nachdem.
Ja, voll.
Ja. Und das ist halt momentan so ein Stückchen weit das Problem. Ja. Wo die handhaben muss. Dass es einfach am Morgen jeweils zu gewissen Zeiten gibt es einfach, jeder macht das Meeting oder jeder will am Morgen anfangen mit einem Meeting, Status-Meeting und dann verabschieden sich alle und fangen an zu arbeiten. Ja, das ist sicher das Problem.
Aber eben, ich meine, das ist halt auch wieder so, oder? Ja, wir tun alles in die Cloud, dann kommt es gut, oder?
Ja.
Aber wenn die Cloud halt nicht mithalten kann, dann hast du halt auch Pech gehabt.
Ja, klar, aber du hast keine Alternative, ein Stück weit,
genau.
Oder? Also es ist so ein bisschen...
Ja, ist so, ja.
die, die noch schlechter da standen, sind die, die sich gerne darum gekümmert haben, wo alle davon ausgehen, dass du Präsenzzeiten hast, oder? Und da kann ich vielleicht auch noch einen Artikel reinschmeißen, noch als, wie soll ich sagen, als Diskussionspunkt.
Zückerli.
Ein Zückerli, genau, das kommt jetzt nämlich noch. Ich muss das schnell umsortieren. Das ist noch spannend, oder? Der Artikel war, to stop virus spread, Japan must end its fixation with being at the office. Also Japan ist ganz furchtbar, was das betrifft, weil Japan hat scheinbar die Kultur, dass du im Büro sein musst und der am längsten im Büro ist, gewinnt. So, yeah. Und das ist
der gewinnt. Was gewinnt der?
Liebe vom Chef.
Vom Monat.
Richtig, Liebe vom Chef.
Okay.
Ja. Und das ist wirklich so. Und die gehen ja, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es ist zumindest früher so gewesen, dass du eh schon zu lang schaffst und danach gehst du noch mit dem Chef eins trinken. Und damit zeigst du die Loyalität zu deinem Arbeitgeber. Ja. Und sie sagen auch in dem Artikel, es gibt eine Analystin, die halt sieht, Produktivität ist gar nicht da. Also die sind gar nicht produktiv, die sind überhaupt nicht produktiv, sie sind einfach nur im Büro. So, und also völlig absurd, oder? Also die verbringen stundenweise im Büro, wo sie nicht im Büro sein müssten, aber sie sind gar nicht produktiv und es geht gar nicht um das. Es geht nicht darum, dass du produktiv bist und sie kann es auch gar nicht messen. Also sie haben keine Kultur von wir messen das, sondern es ist einfach nur, wie lange ist die Person da. Das zählt, alles andere ist egal.
Aber ich muss einmal sagen,
ich finde das die ganze Lebenszeit, die da verschwendet wird. Das ist krass.
Ich finde das noch einen krassen Unterschied. Ich meine, ich habe vorher, also schon vor jetzt der Krise, einen Tag Homeoffice gemacht und auch in anderen Berufstätigkeiten früher. Aber so der krasse Unterschied, wenn du jetzt präsent bist im Büro, egal, ob jetzt wirklich viel erreicht hast, du hast eine gewisse Grundzufriedenheit am Arbeit, weil du bist da gewesen und, keine Ahnung, irgendetwas hast du schon gemacht und man hat dich auch gesehen und du hast den Weg auf dich genommen. Also, es ist so wie der Nullstatus, ist schon höher. Und wenn du daheim bist, musst du den irgendwie viel stärker verdienen. Ich finde, das ist psychisch noch schwieriger. Mhm. Also, Zufriedenheit am Arbeit oder auch quasi, ich habe mir jetzt Wochenende verdient, so die Gedanken.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, wer nie ein Homeoffice gemacht hat, für den kann das schon noch belastend dann sein. Und gerade am Anfang, wenn du noch alles musst einrichten und so und dann wieder die mit diesen Details aufhängst,
kann ich auch nicht. Absolut, ja.
Ja.
Oder es ist auch so, dass
ich auch... Also das kann ja auch.
Es zum Beispiel, viele von meinen Kollegen haben gar keinen Bildschirm daheim, zum Beispiel.
Kein zweiter Bildschirm, dann bist du gerade mal ein Drittel so produktiv.
Eben genau, du hast das hohe Laptop,
musst nicht, die ganze Zeit abbücken, oder? Das ist nicht vergleichbar.
Genau, oder
dann tut dir noch der Nacken weh, ja. Dann hast du noch Kopf genau. weh.
Oder du schließt das Laptop an den Fernseher an, das ist aber auch nicht so geil. Weißt du? Also, das ist schon ein Problem.
Ich habe dann auch Schulterschmerzen bekommen. Ja, ja. Und ich habe jetzt meinen Bildschirm erhöht mit zwei Büchern. Das ist übrigens ein Tipp für alle, die Schulter- oder Nacken weh haben. Die Oberkante vom Bildschirm muss auf Augenhöhe sein. Das ist unglaublich wichtig. Ja. Und ja, irgendwie arbeiten auch immer noch Leute jetzt bei uns, auch jetzt nach 3 Wochen, nur mit dem Laptop. Weiß auch nicht warum. Mhm. Vielleicht hätte man bei uns auch schon früher noch müssen schauen, dass die Leute da mal Homeoffice machen. Also die das gemacht haben, für die hat sich das sicher ausgezahlt. Aber ja, was bei uns jetzt in dieser sehr raschen Digitalisierung sicher Zeit gebraucht hat, ist bis mal alle, und das haben wir vielleicht auch jetzt noch nicht ganz erreicht, bis dass mal die Abstimmung funktioniert und die Leute auch daheim, sagen wir mal, ein gutes Arbeitsumfeld haben. Mhm.
Ja, bei uns ist noch die Diskussion aufgekommen, dann können wir aus dem Büro einen Bildschirm mit heimnehmen, zum Beispiel. Mhm. Das wäre eine Lösung für das Problem, oder? Aber es ist so, ja, ist dann halt auch schwierig, weil dann musst du irgendwie nachvollziehen, wer hat wann einen Bildschirm mitgenommen und wählen und wo. Ja,
das hätten wir bei uns dann können.
Ja. Das funktioniert halt nicht also so sagen, gut, wenn es eine riesige Firma ist.
Ich habe mit einem Freund geredet. Dort habe ich gefunden, dass die Firma enorm gut reagiert. Die haben, wo sich das so ein bisschen angebahnt haben, haben sie für alle einen Bildschirm gestellt und eine Tastatur. Und dann haben sie gesagt, das nehmen wir jetzt alle mal heim. Und dann eine Woche vor dem Lockout haben sie schon von sich aus dann beschlossen, jetzt machen alle Homeoffice.
Ah, das ist cool.
Dann haben sie noch, bevor jetzt dort die Überlastung von dem System gekommen ist, das alles können testen und die Leute sind schon ausgerüstet gewesen und so.
Ja, ja. Ja. Ja, vorbereitet sein hat sich sicher ausgezahlt, ja.
Es ist noch krass, was ich gehört habe in einem anderen Podcast, ist, dass sozusagen die Netzwerksystemtechniker von der Telekom, Deutscher Telekom, sind schon Anfang oder Mitte Februar im Homeoffice gewesen. Also das ist krasse witzig. So. Die haben einfach gesehen, wir sind von Anfang an im Homeoffice sozusagen. Also wenn dann Kacke am Dampfen ist, dann muss es auch funktionieren. Oder wenn das Internet weg ist, dann ist Kacke.
Ja. Ja. Das haben wir auch schon überlegt. Was ist, wenn jetzt noch das Internet weg wäre? Hey?
Und das ist schon, da kann ich den nächsten Artikel drin streuen, wie momentan wahnsinnig, wirklich on fire. Das Friede-Diskussionspunkt habe ich also noch einen Artikel.
Perfekt.
Geil. Ich muss auch noch finden, genau. Durch Corona wird das Internet zur Selbstverständlichkeit, das ist von der Süddeutschen Zeitung. Habe ich noch einen coolen Kommentar gefunden. Ist eher am Anfang sozusagen auf dieser Krise. Aber das ist etwas, wo ich mir einfach auch die ganze Zeit gedacht habe. Es ist wie so, der ganze Lockdown wäre einfach echt noch 5-mal härter, wenn es kein Internet gibt. Also sowohl zum sich beschäftigen irgendwie mit irgendwelchen Medien, wo man sich halt holen kann. Gut, du könntest Bücher lesen und so weiter. Natürlich könnte man Zeit durchschlagen, aber nur schon das schaffen können, dass man als Wirtschaft weiter funktionieren kann, obwohl viele jetzt gelitten haben unter dem ganzen Ding. Aber dass es überhaupt möglich ist, dass man Konferenzen hat, dass man sich irgendwie austauscht digital und vor allem auch halt in Kontakt bleiben kann mit Familie und Freunden. Ich meine, stell dir das mal vor.
Ja, ich glaube, also ohne Internet wäre die Revolution relativ schnell da.
Ja.
Ja. Also, ich weiß nicht, kannst du ja auch nicht abstimmen.
Ja, aber die Leute wären oft auf der Straße. Ja. Das wär einfach genau. Das Ding. Die Leute würden einfach, ich habe das Gefühl, rebellieren ein Stück weit.
Ja, voll.
Egal, reden wir nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn wir kein Internet hätten.
Ja.
So. Genau, das wollen wir sich gar nicht vorstellen.
Ja, und ich habe das Gefühl, wir Nerds sind einfach auch lange belächelt worden, oder? Wir sagen schon seit Urzeiten, sagen wir Wasser, Strom, Internet und dann wird immer laut gelacht. So, aber ich glaube, nach dieser Krise wird nun gelacht, wenn wir das sagen. Also es ist wirklich so, ich glaube, der Drop ist jetzt gelutscht. Wenn nächstes Mal irgendjemand findet, Internet ist jetzt nur mehr ganz so wichtig, da musst du auch nur noch Corona sagen, dann ist hier nicht der Fall klar.
Ich habe noch ein so Fragezeichen-Gewinner von dieser Krise. Und zwar, ich habe das Gefühl, viel mehr Leute haben so Hobbys wie Sachen reparieren.
Ja.
Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel eine Nähmaschine ausgelehnt von meiner Nachbarin und kaputte Kleider wieder geknallt. Und jetzt habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, vor allem, wo so Lampen repariert und jetzt vorne ist noch jemand. Hat etwas vorbeigebracht, wo sein Töff wieder auf Schuss bringt und so. Also ganz viele Leute, oder eben wir sind am Ausmisten und ich sehe auch überall Gratiskisten, also mit Leuten, die Sachen jetzt ausgemistet haben und rausstellen. Also ich habe das Gefühl, die Leute gehen so teuren und schauen, was ist ihnen wert. Und ich habe das Gefühl, dadurch werden überhaupt auch die Wirtschaft, also die Leute werden weniger Neues kaufen. Und vielleicht haben so Hobby- Aktivitäten nehmen zu, auch nachhaltig.
Ja, könnte sein, ja. Also es ist natürlich die Frage, wie sich das entwickelt, wenn es dann wieder nicht mehr, also ich meine, es kann sein, dass die Leute nachher wieder ins alte Verhaltensmuster zurückkehren, oder weiß man ja nie. Aber ja, das ist schon so ein Punkt.
Ja. Das frage ich mich halt auch, ja. Wie sich das Konsumverhalten verändert, wenn überhaupt.
Und das Mobilitätsverhalten, das finde ich auch noch ein krasses Fragezeichen. Ja. Meinst du sowohl im Berufsverkehr als auch in Freizeit?
Ja. Und dort ist ja eigentlich das Traurige, dass irgendwie das Auto eigentlich dann doch wieder einen Vorteil hat.
Ja.
An dieser Stelle.
Das habe ich gerade sagen
wollen. Gegenüber dem ÖV, oder? Und es wird interessant sein, zu sehen, wie voll das Zeug zum Beispiel dann sind, wenn jetzt die Einschränkungen quasi zurückgefahren werden.
Also. Ja. Ja, ich, das ist auch etwas, was ich mir gedacht habe. Ich habe das Gefühl, es wird noch eine Zeit lang irgendwie so ein Argument sein. Also weißt du so, ich wäre schon mit dem Zug gegangen, aber weißt, ich bin nicht ganz sicher wegen Corona und so.
Genau. Ist jetzt halt auch eine gute Ausrede.
Ist jetzt eine gute Ausrede, um ins Auto zu steigen, oder? Das ist so ein bisschen. Ich meine, das ist, in der Krise ist es ja okay, also ist nicht das Problem. Ja. Aber so längerfristig ist es, glaube ich, eine schlechte, wie soll ich sagen, ja. ist es ein schlechtes Zeichen dafür, dass es ein Gesundheitsvorteil ist, um im eigenen Karren zu zocken.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist sicher so.
Ja.
Ist halt kurzfristig ist es gut für Gesundheit, aber langfristig nicht.
Nein, definitiv nicht.
Für die gesamte Gesellschaft zumindest.
Ja, ja. Aber das ist noch ein anderer Punkt. Und das ist, also ich will nachher noch vielleicht auch noch auf deine Erfahrungen kommen, Pascal, weil ich mache seit über 2 Jahren Homeoffice. Meine Umstellung ist gering gewesen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe nichts gemerkt, quasi. Was auch noch spannend ist. Aber was ich auch in einem von den Artikeln, die ich gelesen habe, ist so ein bisschen rausgekommen. Es gibt extrem viel Berufsverkehr, also so Business-Meetings und so, wo irgendwie face-to-face stattfinden, wo man einfach so gemacht hat. Man fliegt irgendwie da und da her und geht dann in das und das Hotel zum die und die, das und das Meeting abhalten, was eigentlich völlig sinnlos ist, oder? Und so, dass die ganze Mobilität, so die geschäftliche Mobilität, ist immer die Ausrede, oder? Es ist so, ja, das ist, muss man halt jetzt machen, oder? Und es zahlt dann eh das Geschäft, also der finanzielle Faktor ist dann auch immer nicht da, oder? Also es ist wie so, das ist nicht hinterfragt worden. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen die, dass viele solche Meetings natürlich jetzt trotzdem stattfinden und dass man dann herausfindet, hey, es ist gar nicht nötig. Also man braucht das, man muss das gar nicht machen. So. Das kann genauso stattfinden, ohne dass man jetzt irgendwo hinfliegt. Man kann sich genau gleich austauschen. Das heißt nicht, dass es immer so ist und dass man sich gerne mit treffen muss, und das will ich gerne argumentieren, aber dass es auch gar nicht nötig ist. Und noch ein Stückchen weiter, und da würde es mich jetzt interessieren bei dir, Pascal. Viele Meetings sind gar nicht nötig. Also man muss sich gar nicht immer treffen. Es könnte einfach auch mal ein E-Mail sein, oder man könnte sich anders austauschen, man könnte auch mal etwas aufschreiben und den anderen um ihre Meinung fragen, statt etwas dann einfach immer so brainstorm-mäßig ausdiskutieren, nur wenn man sich jetzt daran gewöhnt hat, dass man das so macht normalerweise. Und wie ist so deine Erfahrung in dem Kontext?
Also vielleicht, ich glaube, es gibt ja so, wer hat das mal gesagt, was ist ein Wert? Ein Wert ist eigentlich immer das, was eine Gemeinschaft dem gibt, oder? Also zum Beispiel, also ich schweife es ein bisschen aus, aber zum Beispiel Geld hat ja den Wert, weil genug viele Leute daran glauben, dass es quasi einen Wert repräsentiert oder alles, was Leute sammeln. Und ich habe das Gefühl, bei so Meetings und vor allem so Konferenzen und größere Meetings ist es genau auch so. Solange die Leute quasi kollektiv das Gefühl haben, ein Person-Meeting hat einen höheren Wert als ein digitales Meeting, wird es auch einen höheren Wert haben. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo man gezwungen ist, zum Digital das zu machen und der Vergleich zuerst einmal ein bisschen weggeht, schenken die Leute jetzt auch im digitalen Meeting einen höheren Wert, eine höhere Wertstellung, weil sie müssen ja die Informationen und den Transfer aus dem rauskriegen. Und ich glaube, das könnte auch nachhaltig bleiben. Und es ist in dem Sinne dann auch ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn sich alle mehr bemühen und sich auch konzentrieren in einem digitalen Meeting, kommt ja auch mehr raus. Und ja, also ganz sicher, ich glaube, das ist ein extrem verbreitetes Problem, dass man zu viele Meetings haltet. Also je höher man in der Hierarchie ist, desto mehr Meetings hat man tendenziell. Und viele von denen sind, ich sage mal, es gibt ja die Regel, dass die Dauer von einem Meeting quadratisch steigt mit der Anzahl Teilnehmer. Mhm. Weil jeder, der eingeladen ist, will ja auch zeigen, dass er aus einem Grund eingeladen worden ist. Und dann Detaildiskussionen. Ja, ist ja so. Also du willst ja nicht in ein Meeting eingeladen werden und dann nichts sagen, oder?
Doch.
Ja, gibt es genug. Also, aber ja. Okay. Aber ich weiß schon, was du meinst.
Ich bin so ein typischer
Leute. Ja, auf jeden Fall.
Also ich bin häufig in Meetings drin und wenn ich nichts sage, dann sage ich halt auch nichts.
Ja, okay.
Ist halt so. Aber ja, ich bin nicht unbedingt repräsentativ.
Und ich sage mal, interne Meetings kann man sicher reduzieren. Bei den externen weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für ein Face-to-Face-Meeting ist es immer gut, wenn jemand noch nicht kennst, dass du mal ein Face-to-Face-Meeting hast.
Ja, das verstanden
also,
schon.
Also,
ja, das ist.
Jetzt sagen wir mal, zum Kontakt etablieren, weil du einfach so viel nonverbale Kommunikation hast, oder? Oder du gehst zusammen essen, oder weiß ich. Aber wir haben jetzt eigentlich 2-3 Beispiele, die ich sagen kann, jetzt, seit das angefangen hat, die sehr positiv gewesen sind. Das eine ist eigentlich von einem Hersteller von uns. Da haben wir, also wir produzieren im Prinzip, oder wir machen eigentlich ein Werkzeug und er stellt da ein Rohteil für uns zur Verfügung. oder ein Teil davon, und dann hat es so ein Problem gegeben, und dann hat er können über Screensharing wirklich sehr detailliert zeigen, wie er das macht, und dann haben wir doch aufs Problem eingehen. Und da wären wir sonst auf Ostschweiz gefahren, also sicher einen halben Tag Investment, und wo jetzt in eine Stunde reduziert worden ist. Wo dann auch mein Chef, der eigentlich vor, sagen wir mal, eher skeptisch war, das Meeting digital abzuhalten, gefunden hat, das sei jetzt doch sehr produktiv gewesen. Ja. Und obwohl nicht einmal eine gute Verbindung, also hat recht die Audioverzögerung gehabt. Das andere war, dort haben wir einen Test müssen machen. Also, das wäre jetzt auch in Schaffhausen gewesen, dort wären wir eigentlich am Anfang selber angefahren. Das haben wir dann eigentlich in einer Mail zusammengefasst und so in Auftrag gegeben. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und das dritte ist mir jetzt gerade entfallen. Aber ja, ich glaube, auf jeden Fall, ich denke, viel von dem Umreisen ist auch heute noch ein Statussymbol in der Industrie. Man will ja zeigen, dass man international reisen muss, weil man so eine wichtige Funktion einnimmt.
Ja. Ja.
Und ja, und ich glaube, das andere ist eben der Kollektiv, das Mindset, dass die Leute das Gefühl haben, es ist immer noch wertiger, wenn du den Informationsaustausch in Person haltest und darum eben auch selbsterfüllend.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, es gehen auch Sachen verloren, oder? Also es gehen Sachen verloren in Online-Meeting auf eine Art, oder es können Sachen verloren gehen, oder? Und dann muss man halt entgegenwirken.
Nicht, aber das können ja auch in Face-to-Face. Ich meine, ich glaube, was am häufigsten als Fehler gemacht wird in Meetings, und das sehe ich selber auch oft, ist, dass du nicht festhaltest am Schluss, was man, nicht einmal unbedingt, was man gesagt hat. Ich glaube, das wird man häufig fokussieren mit Protokoll oder so. Aber was dann eigentlich beschlossen worden ist und gemacht werden soll im Anschluss. Das ist doch das Wichtige, ja. Dass dann ja, jeder nach dem Meeting, dass jeder nach dem Meeting weiß, was er jetzt zu tun hat. Müsst ihr euch mal darauf achten, zumindest bei mir, ich sehe oft, dass das gar nicht der Fall ist. Und dann laufen die Leute raus und ja, okay, es sind ein paar Sachen gesagt worden, aber was soll man jetzt machen? Und wenn ich ein Meeting jetzt organisiere, probiere ich sehr auf das zu achten, dass ich am Schluss ganz klar nochmal festhalte, wer jetzt was, am besten noch bis wann macht.
Ja.
Und das kannst du bei einem digitalen Meeting genauso gut, wenn nicht besser, weil ja gerade noch... Ich meine, es kommt auch darauf an, was du noch für Tools nutzt, aber wenn jetzt irgendeine Taskliste wie Jira oder was gibt es noch alles, Trello nutzt, kannst du ja gerade noch aufschreiben. Das finde ich eigentlich auch das Beste. Ja. Und das andere sind eben, aber das ist noch, wo ich vorne der Forschung jetzt eigentlich war, sehr, sehr verbreitet, vor allem in der Forschung sind ja die Konferenzen. Und die Forschung selber, die sagt, ja, wir müssen auch den Ausstoß reduzieren. Und dort reist ist effektiv um die halbe Welt manchmal. Also Freunde von mir, die jetzt auch doktoriert haben, haben dann auf einer Konferenz auf Neuseeland oder weiß Gott wohin müssen. Und da gibt es eigentlich keinen digitalen Ersatz dafür. Das finde ich auch noch krass.
Ja.
Und das sind ja, das könntest du ja als Webinar machen oder weiß ich. Aber weil es niemand daran glaubt, dass es funktioniert, funktioniert es auch nicht.
Ja, das ist ja genau der Punkt, und das, auf das will ich ja ein Stück weit halt raus. Es ist, ich habe das Gefühl, es spielen so viele Faktoren zusammen, oder? Einerseits ist es der Glaube daran, dass nur der persönliche Kontakt funktioniert, was vielleicht sogar stimmt, aber muss man sich auch hinterfragen, wieso, oder? Andererseits habe ich das Gefühl, es fehlt komplett einfach auch an einer Ausrüstung. Wirklich eine Videokonferenzlösung. Was mir halt vorschwebt, ist vielleicht sogar ein Ort in der eigenen Stadt, wo man hergehen kann, wo richtig fette Internetleitung hat, eine richtig gute Kamera, richtig gute Bildschirme und Audio-Setup, wo man sich vielleicht sogar auf einem Sofa hauen kann, wo das wirklich einfach auch Spaß macht, wo es Spaß macht, zum Konferenz zu halten, auch über längere Zeit.
Das ist eine great business idea.
Ja, du lachst jetzt, aber ich habe wirklich schon überlegt, so, vielleicht braucht es das einfach auch, um das Kickstarten. Und dann, dass sich das dann auch in die Firma dreht, dass dann so ein Konferenzraum halt einfach auch in den Firmen aufgebaut wird, wo sie dann sagen, so, ja, das haben wir jetzt zuvor gemietet und haben herausgefunden, dass es Spaß macht und dass es sinnvoll ist und dass dann auch Geld in die Hand genommen wird, um das in der Firma zu etablieren, dass jede Firma so mindestens einen von diesen Konferenzräumen hat, wo es einfach auch Spaß macht zum Konferenz halten und nicht mühsam ist.
Also ich habe das Gefühl, wenn du das Kickstarter willst, dann wäre nach der Krise ein super Zeitpunkt.
Ja. Weil, ja, und ich habe das Gefühl, das ist möglich. Also ich habe es leider selber noch nicht so mitbekommen. Ich habe noch nie wirklich in einem professionellen Setup eine Konferenz abgehalten. Aber die Frage ist halt wirklich so, ich habe das Gefühl, das ist wirklich essentiell. Wie schaffen wir es, um eine Konferenz abzubilden, digital, dass sich Menschen treffen können. Dass nicht nur, ich habe das Gefühl, der Vortragsteil, das schaffen wir alle. Also ich glaube, wir alle schaffen es, dass wir, also ich bin zum Beispiel, das noch vorausschicken, letzte Woche habe ich an einem digitalen Meetup teilgenommen. Also ist sozusagen jetzt organisiert worden von einer Firma in London. Also ist so, ja, matrix.org heißen die, das ist so quasi so Slack, aber nochmal Open Source und toll. Und die haben ein Meetup gemacht, quasi, um über das Thema reden und ein paar verwandte Projekte, von denen haben auch einen Vortrag gehalten jeweils. Und das hat relativ gut funktioniert, weil die haben das auch auf YouTube gestreamt, das YouTube-Livestream. Und ich bin auf dem Sofa gehockt und habe denen Vortrag zugelassen. Natürlich habe ich nicht den Austausch gehabt mit anderen Meetup-Teilnehmern. Und da habe ich mich genau gefragt, wie würdest du denn den Austausch stattfinden lassen? Oder die haben dann einfach teilweise in so einer quasi Chat, Gruppenchat, haben den Leuten Fragen gestellt und auch kommentiert, was momentan gerade stattfindet im Vortrag. Also wärst du so ein bisschen replizieren, hast du das können. Und das wäre halt mal spannend, wie man das schaffen könnte, möglichst zu replizieren, was du Interaktion, wo du an einer Konferenz hast, dass du das auch digital replizieren kannst. Ich habe das Gefühl, das müsste man lösen können.
Mhm. Ich glaube, was wirklich noch nicht groß gelöst ist, also vielleicht jetzt auch aus meinem eigenen Erfahrung, sind so informelle digitale Ereignisse.
Ja, immer alles so, Apero quasi, das digitale Apero.
Ja, ja, das digitale Apero, das fehlt völlig.
Habe ich letzthin an was teilgenommen, also ich schaffe ja bei der SBB, habe ich schon gesagt, irgendwann mal. Ach, ja. Jetzt habe ich ein Echo.
Es ist noch gut.
Ja, sorry, als ich so ein Ja gesagt habe, bin ich so vorgelehnt und habe gerade mein Headset rausgestellt.
Ah, okay. Kein Problem. Vielleicht rausgeschneiden, Thomas. Aber ja.
Ja. Ich habe einen Marker gemacht.
Warte mal, sag nochmal, du schaffst bei der SBB und ich sage nochmal ein Ja.
Ja, ich schaffe bei der SBB.
Ah ja?
Und ja, genau. Und wir haben dort letztens, also es gibt so ein, sie nennen das Java-Bier. Das gibt es jeden Monat, machen sie das. Normalerweise halt im Echt. Gehen sie dann irgendwie...
Also im Surreal Life, sozusagen.
Im Surreal Life, genau. Ich habe dem noch nie teilgenommen als im Real Life, sondern okay. Jetzt halt zum ersten Mal letzte Woche online. Und dort haben sie es so gemacht, sie haben so eine, sie nennen das digitale Welt. Das ist echt noch lustig. Und im Grunde genommen ist das so eine online, also so eine 3D-Welt, wo du dich halt drin bewegen kannst mit deinem Avatar. Also es ist so ein bisschen Second Life-mäßig.
Wow, oder? Second Life, 15 Jahre später, endlich.
Es ist nicht Second Life selber, sondern es ist was anderes. Ich kann das dann noch raussuchen, vielleicht, was es genau ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, und das hat die SBB mal angeschafft, für so also Trainings zu machen drin und so weiter. Also du hast so ein Trainingsprogramm dort drin, wo du effektiv durch so einen virtuellen Zug kannst laufen und dann musst du halt irgendwie als, jetzt als Zugbegleiter, keine Ahnung, die Notbremse finden oder weiß nicht was. Und irgendwie so sei ich halt, oder?
Ja.
Dass du nicht an einem echten Zug das machen musst, sondern das kannst du dann dort üben, oder? Solche Sachen. Und was es halt jetzt auch, also und dort ist es halt so gewesen, wir haben uns dann so getroffen in so einem virtuellen Konferenzraum. Also es hatte so einen Konferenzraum gehabt mit so einer quasi mit so Bühne, wo dann halt der Vortrag war. Und dann hat es noch so einen Aussenbereich gehabt, so einen Garten, wo dann die Vögel zwitschert haben und so weiter, oder? Also mit allem cheesy Shit, oder? Mhm. Aber ja, es hat schon funktioniert. Also der Witz ist so ein bisschen dran, dass das enabled halt so, dass du dich frei bewegen kannst und halt dorthin kannst gehen, wo es dich interessiert, oder? Ja. Und das ist ja auch so etwas, was an einer Konferenz ist, oder? Du hast irgendwie dann die Tischli dort irgendwie, wo das Apro passiert, oder? Und dann kannst du halt an einen Tisch, wo gerade irgendwas Interessantes geschnorrt wird, oder? Ja. Und du hörst dann auch effektiv nur das, was an dem Tisch passiert, oder? Also ja. Das Audio ist so designt, dass du nur aus der Richtung, in die du schaust, die Sachen deutlich hörst. Und alles, was weiter weg ist, hörst du nur so im Hintergrund, oder? Und so kannst du halt quasi dich frei bewegen und zulassen auch nur, wo ist es interessant und dann halt dort bleiben oder auch nicht. Ja, es funktioniert schon auf eine Art. Es ist einfach, ja... Ich habe dann auch wieder gemerkt, dass das ist einfach auch ein... dort sind wir, die schon mal ein 3D-Spiel bedient haben, natürlich auch sehr, sehr im Vorteil. Weil du musst da, das sind halt so Paradigmen, wo du irgendwie Intus haben musst, oder? Dass du irgendwie mit der Maus bewegen kannst, den Kopf drehen und mit WASD kannst du irgendwie durchs Zeug laufen und all das Zeug, oder? Das ist alles ein Zeug, das eigentlich nicht selbstverständlich ist. Für viele Leute, oder? Und ich glaube, dort ist eine rechte Hürde auch um, das effektiv zu benutzen. Für viele Leute. Aber ja, also
ist das sowas eine Web-Applikation?
Nein, du musst irgendeinen komischen Client installieren. Funktioniert auch nur auf Windows. Also das ist alles verbesserungswürdig. Aber ja, es hat relativ gut funktioniert, würde ich mal sagen, für das, für den Zweck jetzt. Aber es hat dann halt auch, ja, also es können nur x Leute mitmachen. Also keine Ahnung, ich glaube irgendwie 60 Leute oder so und mehr geht dann nicht. Und so, also es hat so weirde Beschränkungen, die irgendwie nicht cool sind. Und das wäre halt schon etwas, wo man müsste daran arbeiten, oder? Ah ja, genau. Ja, aber ich habe das Gefühl, so für so eine Online-Konferenz abzuhalten oder so, wäre vielleicht Second Life gar nicht so eine schlechte Grundlage, oder? Weil es hat alles, was es braucht, es skaliert auch, oder? Du kannst dort mit 1000 Leuten drin sein, das wackelt nicht, oder? Und ja, und es hat alle Features, die du brauchst, du müsstest es halt entsprechend irgendwie vorbereiten, konfigurieren, jada, oder? Ja. Aber dann habe ich das Gefühl, sowas könntest du machen auf Second Life, effektiv. Ja. Aber ja. Ja, unklar. Ob das irgendwie sich durchsetzt, so etwas in dieser Art, weiß ich nicht.
Ja.
Was passiert in dieser ganzen Konferenz-Geschichte, weil jetzt ist ja vieles abgesagt worden dieses Jahr, wo passiert wäre.
Ja. Ja. Ja, aber das ist etwas, was mich halt mit Hoffnung fühlt, weil jetzt geht es nicht anders, oder? Ein Stück weit. Mhm. Niemand will reisen, niemand kann reisen und jetzt ist es wie so, jetzt hat man die Entschuldigung, um sowas halt mal ausprobieren. Oder? Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass man halt technologisch nicht vorbereitet wäre, oder? Also, ich sage jetzt mal, wenn es die Roadmap gegeben hat, okay, ich sage jetzt mal, 2015 gibt es Roadmap, so Agenda 2020. Konferenzen finden jetzt mal nicht statt.
Schild vor, Thomas.
Ja, ich weiß es. Darum habe ich es verwendet. Konferenzen finden 2020 übrigens nicht statt. Im echten Leben. Mhm. Die sind ins AI digital, sorgen dafür, dass das klappt. Ja. Ich habe das Gefühl, das wäre nicht schwierig, oder? Also was mir halt vorschwebt, ist, dass du so einen Raum hast, eben, wo bequem ist, wo du Sofas hast. Alle kriegen AirPod-ähnliche Dinger in die Ohren, wo bequem sind.
Ja.
Wo sie das Geschehen hören, oder? Wo vernünftig tönen, genau. Ja. Und es hat auch einfach richtig gute Mikrofone in dem Raum, oder? Das heisst, alle hören das Zeug, was sie hören müssen, und alle können frei schwätzen, wo das wird dann auch von dem Mikrofon aufgepickt, von dem, wo vielleicht auch gerade am nächsten ist, je nachdem. Vielleicht gibt es auch noch ein Handmikrofon, wo man in die Hand nicht hat, um dann wirklich ordentliches Audio haben, wenn es so eine Q&A-Style ist oder so. Kann man sich alles überlegen, wie man das lösen will, oder? Geile große Bildschirme, wo man sieht, was sonst dort stattfindet. Ich habe das Gefühl, das wird so gut funktionieren. Das wäre wirklich möglich. Es muss der Wille da sein, um sowas auch wirklich benutzen und zum vielleicht auch mal Geld in die Hand nehmen, um sowas benutzen. Aber wenn du die Reisekosten anschaust und Unterkunftskosten und so, wenn das alles wegnimmst, dann hast du so viel Geld zu verwenden, kannst du was Geiles bauen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Außerdem eben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht alles schon gibt.
Muss es also geben.
Es gibt irgendwie krasse Teleconferencing-Systeme,
ja.
Wo irgendwie...
Und du kannst wirklich mit 4K aufnehmen.
10'000 kosten.
Ja, genau. Du kannst das alles 4K-mäßig aufnehmen und du nimmst auch nur den Kopf auf, wo gerade redet. Das muss genau. Alles gehen. Also weißt du, ich stelle mir das wirklich so... Ich stelle mir das fernsehmäßig vor. Du hast quasi einfach eine automatisierte Regie, die genau weiss, da findet was statt. Den muss man jetzt abfilmen, den muss man jetzt den Ton haben. Das ist alles Sachen, wo ich das Gefühl habe, das muss gehen. Das ist nicht so schwierig. Und ich habe das Gefühl, die ganze digitale Interaktionen machen keinen Spaß, weil da rauscht es, der hat eine Scheißverbindung, bei dem ist der Router raus, das sind alles so Sachen, die vermeidbar sind. Und das ist das, was mich nervt, oder? Und dann wird's halt irgendwie verworfen, weil ja, nein, Konferenzen machen wir nicht, weil da rauscht es, was einfach vermeidbar wäre, wenn es alle im Griff hätten, beziehungsweise wenn alle investiert hätten, grundsätzlich. Ja.
Jo, so ist es. So ist es doch.
Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht mit digitalem Digitalisierung. Du hast noch, das habe ich aufgeschrieben. Das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt am Rande. Ich habe immer so ein bisschen unglaublich reagiert. Also ich habe das Gefühl, mega viele Leute haben mittlerweile ihren Hausanschluss aufgegeben für einen Mobilfunk.
Ah ja.
Heimanschluss. Also das frage ich mich einfach so, wie das momentan so skaliert.
Und ja, ob das ist ein guter Punkt.
Und
ja,
ob das irgendwie Spaß macht momentan. Weil ich
also immer wir machen nicht quasi einen Hotspot oder was?
Nein, es gibt genau. Der moderne Ansatz, wie man Internet daheim ist, du kommst einen Router über, wo sich das Mobilfunknetz
einwählt.
Ja, also entweder das, genau, entweder das, oder du hast halt, du bist halt sowieso, willst du überhaupt nicht für einen Heimanschluss in Anführungszeichen zahlen, sondern du hast dann halt einfach dein Telefon und machst einen Hotspot auf. Und dann,
ja, das ist ja die andere Variante, die Leute machen.
Das ist ein Mobilabo mit unbegrenzten Daten und fertig ist der Lack.
Oder? Dann brauchen wir jetzt 5G.
Genau, und darum brauchen wir jetzt 5G und genau.
Richtig.
Ja, nein, aber es ist schon ein bisschen absurd.
Ist nicht so unwahr, dass wir jetzt wegen dem 5G brauchen, nehme ich an.
Nein, das stimmt, ja. Das stimmt, das ist effektiv so. Ich glaube, das ist schon ein grosser Treiber von dieser ganzen Sache. Aber es ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich wollte einfach ein Kabel haben, das ist schon so.
Richtig.
Ohne ein Kabel ist einfach nichts. Also da, die Luft ist einfach nicht, das Medium, das irgendwie verlässlich ist.
Ich will einfach Glasfaser, Mann. Ich habe, glaube ich, auch Glasfaser.
Ja, also
ich weiß das nicht, mein Bruder hat so eine komische Lösung, wo er so einen USB-Stick schon lange hat und so. Aber ich finde auch, ich brauche da einen Anschluss. Ich bin jetzt auch verbunden mit dem, aber standardmäßig habe ich das Ethernet-Kabel angeschlossen. Direkt an den Router.
Ja, das habe ich da auch jetzt. Also halt einfach, meinerweise nicht.
Ja, ich auch nicht.
Aber jetzt für heute habe ich gefunden, muss das maximal stabil funktionieren. Und es lohnt sich bis jetzt auch. Also ich muss sagen, wir haben.
Und wo es sich natürlich auch lohnt, ist Gaming. Also wenn du irgendwie tiefe Ping haben willst, dann willst du kein WLAN dazwischen haben. Vor allem WLAN ist ja immer ein bisschen so, selbst wenn es irgendwie funktioniert im Allgemeinen, du hast immer gewisse Pakete, die einfach länger dauern. Und das ist halt scheiße. Das willst du halt nicht haben. Und wenn du das Kabel hast, hast du einfach die Fehlerquelle schon mal nicht. Ja. Aber ja. Ja, das ist ein guter Punkt.
Okay.
Ich bin nicht sicher, wie das sich entwickelt jetzt. Ob jetzt irgendwie die Leute irgendwie das Gefühl, dann doch wieder das Gefühl haben, Kabel wäre doch vielleicht doch geiler. Oder ja, unklar. Aber ja, allgemein, ich meine, so die ISP-Situation ist ja auch nicht so mega befriedigend, oder? Also jetzt hat irgendwie Swisscom ein Problem gehabt mit Bandbreite. Wo ich mir auch nicht recht, also das ist einfach Stümperei, oder, dass das passiert. Weil sie einfach nicht ordentlich geplant haben und irgendwie gespart haben irgendwo. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und ja, ist die Frage, ob da was passiert jetzt. Also ob die das jetzt ernst nehmen und das irgendwie flicken oder ob da nichts passiert.
Ja.
Ich finde das sowieso noch interessant, ich meine mit dem Datenvolumen. Ich habe mal angefangen, jetzt habe ich 3 GB Datenvolumen auf dem Handy. Und als ich angefangen habe, ist es irgendwie 1 GB gewesen. Es ist noch nicht so lange her, ich glaube so 4 Jahre. Und dort haben wir das eigentlich locker gelangt. Und jetzt muss ich sagen, mit den 3 GB wird es einmal schon auch knapp gegen einen Monat. Und ich frage mich einfach auch, wie viel Data-Creep eigentlich reinkommt, sagen wir mal, durch Werbung und so, wenn du einfach normal am Browser bist. Zum Teil mit Videos, die Autoplayen.
Ja, das ist, glaube ich,
so Hauptgrund. So im Hintergrund ladet. Das ist so krass. Und ich denke halt auch eben, je mehr Bandbreite zur Verfügung gestellt wird, desto mehr nutzt auch jeder. Es muss ja auch überhaupt keine Webseite mehr schauen, dass sie ressourcenschonend schafft, oder?
Ja,
das kommt sicher dazu, ja. Ich frage mich halt, wo wir jetzt hingehen, oder wenn wir jetzt beim 5G dann sind irgendwo und jeder hat einen Heimrouter, wo sich ins 5G einloggt. Es ist auch noch spannend, was dann passiert, oder? Weil 5G ist so engmaschig ausgerollt, das sind quasi größere WLAN-Router, muss man sich so ein bisschen vorstellen. Also wir sind jetzt eigentlich sozusagen, wir sind jetzt quasi dann irgendwie in dem Bereich, wo auch jeder Mobilfunkprovider einfach quasi endlos viel Hotspots verteilt überall.
Ja.
Ja. Weil
aber Ist dort auch die Idee, flächendeckend zu machen, oder ist dort auch nur, also wieder die Idee nur in Siedlungsgebiet? Weil du kannst ja nicht auf jeden Berg 5G, also kannst schon, aber es ist einfach ein hohen Aufwand.
Ich habe das Gefühl, es wird noch lange 4G geben für die, sag jetzt mal, wieder abgelegenere. Aber du brauchst dann halt auch nicht eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, ja. Ich habe das Gefühl, in der Stadt und ein bisschen dort, wo es ein bisschen...
Glaubt ihr eigentlich, es werden mehr Leute remote arbeiten nach dieser Krise und vielleicht ein bisschen Stadtflucht sogar erzeugen? Weil sie quasi sagen, ja gut, ich jetzt können remote arbeiten, dann kann ich jetzt auch in Graubünden meine Tätigkeit ausüben. Remote und vielleicht gar pendle einen Tag auf Zürich und den Rest bin ich auf dem Land.
Das ist eine gute Frage, ob das stattfindet, ja. Ich kann es momentan nicht sagen. Wahrscheinlich
schon, aber nicht so eine grosse, also ich glaube nicht, dass das ein Riesending wird, weil ich meine, für so, also vielleicht eben so, Leute ziehen ja nicht irgendwie von einem Monat auf den anderen um, oder? Also wenn, dann dauert das ein paar Jahre, bis dass es so eine Tendenz gibt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ich weiß nicht, wie suchen denn die Leute heutzutage um? Suchen sie die Arbeit noch? Im Prinzip suchen sie doch einfach... Egal, irgendetwas auf dem Land, in der Aglo. Und nehmen dann auch einen längeren Pendelweg auf sich, oder? Ja. Also, das ist ja auch so etwas wie mit dem Internet. Je besser die Mobilität geworden ist, desto mehr haben es die Leute auch genutzt. Ich meine, es ist nicht mal mehr abwegig, dass du in Basel wohnst und in Zürich arbeitest, habe ich auch gemacht. Einfach, weil es kannst.
Okay.
Oder irgendwo.
Gut, und, das wäre mir jetzt zu weit zum Beispiel, aber ja.
Ja, aber ich meine nur, wenn du jetzt nicht einmal mehr das musst berücksichtigen, sondern noch freier bist und wie gesagt,
ja, stimmt schon.
Firmen mehr akzeptieren, dass du remote schaffst. Ja. Das wird ja auch oft bemängelt, dass es eine Landflucht gibt, aber vielleicht hat das auch einen Stadtfluchteffekt. Ich finde es zum Beispiel im Moment ziemlich blöd, in einer Stadt zu wohnen, weil du im Moment eigentlich nur Nachteile hast von der Stadt und das stimmt, die ganzen Vorteile, wie das kulturelle Leben zusammen sind, so der Ausgang, das geht ja alles weg im Moment.
Ja, das sehe ich auch so, ja. Und dann würde ich lieber auf dem Land wohnen, ja. Ist so.
Viel?
Ja.
Ja, und eben, also bei uns im Team reden wir auch schon darüber, dass das eben, dass man das beibehalten will mit Homeoffice, oder? Und dann halt vielleicht eben, jetzt, wir haben irgendwie einen Tag, wo wir irgendwie die meisten Meetings haben, also einen Tag in der Woche, dass du dann im Büro bist, oder?
Ja.
Und oder vielleicht noch einen Tag mehr, vielleicht sind es dann zwei Tage, oder?
Aber, ja.
Aber der Rest von der Woche dann remote, und das fände ich auch mega sinnvoll. Also, und ich glaube, die Entwicklung gibt es ja an vielen Orten im Moment. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Gerade bei unserem Business, oder? Wo es nicht darauf ankommt, wo du bist.
Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, es sind inzwischen sehr viele Businesses, wo, also immer wenn man sagt Remote, kommt irgendeine Software in, als erstes, wie sagt man auf Deutsch, in Mind. Aber ich habe das Gefühl, es sind, es sind noch einige Berufe, wo eigentlich so kannst Remote laufen lassen. Ich meine, ja nicht, ganz Versicherungsmathematik, Kundenberatung im Prinzip auch, wenn du digital abhaltest. Was ich mache, also Ingenieur, zu einem grossen Teil kannst du daheim machen, sonstige Planung, Eventplanung, also...
Ja, alles, was mehrheitlich auf dem Computer stattfindet, also alles, was Büroarbeit ist, kann daheim stattfinden, grundsätzlich schon, ja.
Ja, und je nachdem, was du alles digitalisierst, auch noch weitere, also je mehr Remote-Zugriff du hast, desto mehr kannst du von daheim machen.
Ja. Aber es gibt halt immer Berufe, wo du Maschinen brauchst und andere Ressourcen, die du einfach nicht daheim hast. Oder? Das wird es immer geben, habe ich das Gefühl. Ja. Oder tendenziell immer geben.
Also auch das kannst du dir irgendwie einrichten, oder? Also jetzt zum Beispiel, ich schaue so einen YouTube-Channel von so einer Firma, die Teardowns macht von Autos. Also sie nehmen Autos auseinander und finden heraus, wie sie zusammengebaut sind, was dort für Teile drin sind, was das alles kostet und wo ist Verbesserungspotenzial, oder? Und das Wissen verkaufen sie nachher
an. Ja.
Zum Beispiel den Hersteller von diesem Auto, oder? Ja. Damit er seine Produktion kann verbessern und so weiter. Und natürlich schaue ich das nur, weil dort ein Tesla Teardown ist. Sonst würde ich das nicht schauen. Andere Autos interessieren mich nicht. Und jetzt haben halt das Model Y, wo sie gerade einen Teardown machen davon. Und das machen sie jetzt auch seit 2-3 Wochen, oder? Und natürlich mit dem Corona-Ding, oder? Ja. Und Sie haben jetzt auch einen YouTube-Channel, wo sie das so ein bisschen dokumentieren. Jeden Tag gibt es irgendein Video, wo sie erzählen, was sie jetzt gerade anschauen. Und der Dude dort, der Chef, der erzählt dann halt auch, sagt halt auch irgendwie, ja, heute Morgen sind wieder Mitarbeiter gekommen, haben dieses und jenes mitgenommen und Werkzeuge und so. Und dann machen sie es halt daheim, oder? Aber es ist halt auch irgendwie, also es geht schon, oder? Du musst die halt organisieren damit, oder? Also es ist halt schon... Aber klar, es wird immer Sachen geben, wo es nicht möglich ist. Also keine Ahnung, zum Beispiel die SBB-Werkstätte, oder? Du kannst halt nicht so einen fucking Zug zu dir heimnehmen und den dort reparieren, oder?
Nein.
Das geht halt einfach nicht.
Nein.
Das sind so Sachen, die werden halt nie möglich sein. Oder auch eben jetzt irgendwie, wenn du in einer Fabrik irgendwas produzierst, dann musst du halt irgendwie grosse Maschinen haben, wo irgendwie mega teuer sind oder weiss nicht was, und dann geht es nicht. Aber ja, nein, eben, ich glaube, auch dort muss man ein bisschen innovativ sein. Und das sind jetzt gewisse Leute einfach so dazu gezwungen, das zu sein, oder? Und das hilft halt, habe ich schon
das Gefühl. Ich habe mal eine Frage. Macht ihr Sport im Moment? So,
ja.
Wie macht ihr das?
Also, der einzige Sport, den ich wirklich mache, ist Velofahren. Okay. Und sonst halt eben so ein bisschen wandern, wenn das jetzt noch irgendwie als Sport bezeichnen willst. Mhm. Ja, und das kann ich jetzt halt relativ gut machen, oder? Also ich habe so meine Standard-Routen, die ich fahre. Das sind dann so, keine Ahnung, 40, 50, 60 Kilometer, wo ich einfach im Kreis quasi fahre und wieder heim. Auch von mir daheim aus. Und das geht gut, vor allem jetzt, wo das Wetter so schön ist. Ist das super.
Ja.
Und eben, was mir dort mega auffällt, ist, wie viele Leute ein Velo haben. Das fällt mir jetzt
richtig. Das ist mir heute auch aufgefallen, ja.
Das glaubst du nicht, wie viele Leute eigentlich ein Velo haben, aber es nie brauchen.
Und auch E-Velo, gell?
Ja, absolut, ja. Also, mega krasser Trend im Moment, habe ich das Gefühl, sind die hohen Mountainbikes mit Elektro. Das ist mega krass, wie viele Leute das Mountainbiken im Moment. Und dann eben so Warnduschen Mountainbiker mit den Elektromotoren. Ja, das ist schon auffällig, dass Velo jetzt so eine Revival hat auf eine Art, dass es jetzt halt irgendwie cool ist. Aber ja, vielleicht ist das auch nur, vielleicht fällt mir das nur jetzt irgendwie speziell.
Ich pendle jetzt mit dem Velo, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich darf immer noch gehen, aber es ist eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde weg.
Das ist krass, auch noch krass, okay, ja. Ja, das ist noch lange, ja.
Ja, also, ja, es ist aber eigentlich ist noch geil. Das habe ich eigentlich immer vorgenommen. Also, ich habe es auch schon gemacht, aber wieder zum häufiger machen und jetzt einfach konsequent ein paar Mal pro Woche, wenn ich ein neues Geschäft gehe.
Okay. Ja, cool.
Dürfen nach wie vor.
Ja.
Und dann habe ich aber ein bisschen Fitness, oder es gibt ja so Fitness-Livestream, zumindest von meinem Fitnesscenter. Denen folge ich einmal aus, finde ich auch noch lustig.
Habe ich noch gerne gemacht bis jetzt. Also vor Corona habe ich jeden zweiten Tag Krafttraining gemacht, also schon länger. Und jetzt nach Corona habe ich das einfach komplett aufgehört, logischerweise. Oder halt währenddessen jetzt und bin umgestiegen auf Joggen. Die jetzt einfach jeden zweiten Tag im Wald.
Okay.
Ja. Und das finde ich.
Und du hast irgendwie kein Gerät und Krümpel daheim?
Nein, ich habe nichts momentan. Also, ich könnte so Bänder oder so könnte ich bestellen. Ich hätte sogar wüsste, wo man das besorgen könnte. Ja, habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Ich habe mich nicht so können anfinden mit Sport daheim bis jetzt, muss ich sagen. Aber wenn das länger geht, würde ich das dann mir mal einfach
angewöhnen müssen. Ich habe noch so ein Velo-Ergometer, das ich halt brauche, wenn es irgendwie wirklich ganz grusig ist.
Was ist ein Ergometer?
Ah, das ist so ein Strampel-Velo, weißt du, wo du daheim hast. Ja, Home-Training,
genau. Ich will mir eigentlich so eine Rolle kaufen, wo die sagen, ich renne Velo
drauf tun.
Ja. Aber irgendwie sind die mega teuer.
Das hat jemand, der zu Gast gesagt hat, das, der Dominik hat das daheim.
Ich glaube, die gibt es in teuer und in billig. Und ich weiß nicht, ob man das billige haben will. Aber ja, ich habe keine
Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das kaufe ich mir noch.
Ja. Habe ich wieder etwas das haben wir auch schon überlegt, wie das wollte. Aber ja, jetzt habe ich das Ergometer habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist ganz okay eigentlich. Also ja. Man muss sich einfach ein bisschen durchringen dazu. Also ja, zum Dussenvelo fahren muss ich mich nicht so durchringen, aber auf das ja, Ding steigen muss ich mich schon durchringen dazu.
Ah, das wollte ich auch noch erzählen. Ich finde, das ist eh so krass. Wenn du die Sachen nicht musst terminieren musst. Ich meine, wenn du rausgehst, dann ist ja eine gewisse Deadline, oder? Du musst es gemacht haben, bevor es dunkel wird. Ideal.
Ja, genau.
Nachher ist es ja nicht mehr lustig.
Und, oder bevor oder das Wetter scheiße ist. Ja.
Genau. Du hast so einen Zeitdruck, eine Deadline. Und wenn du einen Home-Trainer hast, oder überhaupt jetzt in dieser Krise auch mit der Arbeit, ist ja eigentlich egal, wenn du es machst, oder? Einfach, du musst es irgendwann machen. Ja, das alle ist Sachen, gut. Auch die ganzen Hobbys, auch die ganzen Projekte, die du dir vornimmst, Thomas, du machst sie ja allein.
Ja.
Es gibt keinen Zeitdruck.
Ja.
Und du hast sowieso Zeit, also kannst du sie auch morgen machen. Und ich finde, der Mensch braucht doch ein Stückchen wie so Ziel mit einem Zeithorizont.
Mhm.
Ja. Und der fehlt einfach im Moment. Also.
Ja, das ist gut.
Das ist ja was die ganze Sport. Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt Profisportler und alle Wettkämpfe abgesagt. Dann ist ja auch so krass, auf was
drin. Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Über das wollte ich auch noch reden. Der einzige Sport, der jetzt im Moment ja wirklich ununterbrochen stattfindet, ist eigentlich E-Sport.
Richtig, ja.
Ah, genau, das wollte ich noch sagen. Dann bin ich eben auf dem Stream, im Streaming am Schauen gewesen.
Ja.
Und nachher sehe ich einen Typ auf so einem Home-Trainer, der irgendwie angeschlossen war als im PC, wo ein digitales Velorennen fährt. Das habe ich mega
geil. Ah, ja, genau, das gibt es, ja. Habe ich auch schon gesehen.
Ich habe vergessen, wie es heisst, aber dann habe ich auch gedacht, das wäre doch noch witzig, wenn man Tour de France so für abhalten.
Absolut, ja. Das ist schon noch cool. Aber ihr gehört, sind schweineteuer, die Dinger. Also, da zahlst du ein paar tausend
Steine. Ich habe etwas mit Z, habe ich gemeint.
Ja, es kann sein. Ich habe es vergessen, wie es heisst, aber es ist schon noch, das ist, glaube ich, schon noch recht beliebt, ja. Und du kannst halt irgendwie dann wirklich mit anderen Leuten in der Gruppe quasi um die Wette fahren.
Du müsstest dann auch noch mit Windschatteln können und so.
Ja, genau. Vielleicht hat es ein Mikrofon oder so und kannst einander anschreien währenddessen oder so. Ja, cool. Ja. Ja, aber eben, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen E-Sport, hat mich so ein bisschen reingezogen. Weil ich irgendwie habe wollte,
was ja, wollte Sport meine, schauen. Das ist doch zum Teil auch in LAN-Events.
Ja, schon ist es. Also ich glaube auch, das Event, das ich dort geschaut habe, wäre eigentlich irgendwie on-site gewesen. Zumindest der Final und so ist dann immer am Ort, oder? Weil irgendwie, dann hast du noch Leute im Studio, die irgendwie klatschen und so.
Ja, ja.
Aber die haben das alles online gemacht jetzt. Also was ich geschaut habe, ist die ESL Pro League. ESL ist so eine deutsche Firma, die das abhaltet. Das ist Counter-Strike Go.
Ah, Counter-Strike.
Ja.
Ist jetzt nicht ein Valorant oder so? Ist doch jetzt der neue Riesenshooter.
Kann sein, ja. Habe ich nicht angeschaut. Ich bin recht...
Das ist auf jeden Fall... bist du auch ein A-Gamer?
Absolut, ja. Ich spiele schon ewig lang Counter-Strike und darum kann ich das auch irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen, was dort abgeht und irgendwie ich habe eine gewisse Wertschätzung dafür, was die Leute dort machen, oder? Und bei anderen Spielen habe ich das halt überhaupt nicht, oder? Also bei E-Sports ist ja häufig so, wenn du das Spiel selber nie gespielt hast, dann hast du keine Ahnung, was jetzt da dran gut oder schlecht ist an dem Spielzug, den du gerade beobachtest, oder? Und das ist, glaube ich, bei Counter-Strike auch ein bisschen so. Und ja, aber es ist wirklich so, also für mich ist das ein recht guter so Sportersatz. Also ich schaue gerne mal irgendwie Fußball, wenn es irgendwie Champions League ist oder so. Das mache ich sonst gerne. Und jetzt hatte ich eben Bock gehabt, irgendwie mal wieder Sport zu schauen und Champions League passiert ja nicht. Darum habe ich dann halt ein bisschen rumgeschaut, was es gerade an E-Sport-Sachen gibt und dann habe ich das gefunden. Und ja, ich habe einfach noch kein irgendwie Team so wirklich, wo ich so Fan bin davon, oder, und mitfiebern kann. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen einem noch angenähert, wo ich das Gefühl habe, ja, das sind gute Leute. Aber das ist wie so, das ist so ein bisschen künstlich noch, oder? Also du musst so ein bisschen, du willst ja mit irgendjemandem mitfiebern und nicht einfach ein Spiel schauen, weil es halt ein Spiel gibt.
Also ich muss sagen, ich verfolge das auch schon länger. Also die Streaming-Szene wird auch immer krasser. Ich meine Twitch so als Mainstreaming-Plattform. Ich habe jetzt nur schnell geschaut. Eben Valorant ist so der neue Riesentitel.
Okay.
Und, ja, jetzt aktuell 700'000 Live-Zuschauer. Das ist einfach krass. Das ist immer noch krass, riesig am Wachsen.
Ja, also dort bei der Counter-Strike, glaube ich, im Finale haben es dann irgendwie so 60.000, 70.000 Leute live zugeschaut.
Ja.
Von dem Turnier. Also nicht so in dieser Grössenordnung, aber schon auch viele Leute, oder? Also, ja. Weil die schauen dann auch wirklich zu, oder? Ja, aber ja.
Hey, noch eine andere Frage.
Frage?
Habt ihr Avatar schon mal geschaut?
Also...
Netflix. Oder?
Das ist Netflix. Last Airbender, wie heißt es?
Ja, ja.
Nein, kenne ich nicht.
Ah, das? Nein, das kenne ich nicht.
Ah, okay. Ja, das ist eben, was wir im Moment auf Netflix schauen.
Ja, ist es gut?
Jetzt sind wir da. Also, es wird langsam... Doch, ich finde es gut. Es ist eben immer so gehypt worden auf Reddit. Immer so, es ist das Beste und super gut. Das ist ja eigentlich eine Kindersendung. Ja. Damals gewesen von ja. Nickelodeon. Und wir sind jetzt dann bei Staffel 1 fertig. Aber es ist also auf jeden Fall extrem gut gezeichnet. Es ist eigentlich so ein Comic.
Ja.
Und packend. Auf jeden Fall schauen wir jetzt immer am Abend. Das haben wir Susanne gemacht, aber das sind so die neuen Hobbys, die man sich da aneignet.
Bevor wir zum Schluss kommen, habe ich zwei Sachen, die ich diskutieren will. Punkt 1, Tiger King. Punkt 2,
ja, das haben wir auch fertig.
Punkt 2, das Thema soziale Interaktion hast du noch gebraucht als Thema. Fangen wir vielleicht mit dem kurz noch an. Was hast du beobachtet?
Also es ist mega lustig. Ich habe das schon früher eigentlich... es ist so in einer Kultur verwoben, ist so ein normaler Abstand, wo zwei Personen einnehmen, wenn sie miteinander reden.
Ja.
Und das ist in der Schweiz, ich weiß auch nicht, irgendwie ein Meter oder so gewesen. Und das kann in anderen Ländern viel mehr sein. Also Südamerika tendenziell ein näher.
Aha.
Und sagen wir mal, asiatisch tendenziell weiter auseinander. Und was einfach so surreal ist im Moment, ist, dass das so auf den Kopf gestellt ist. Man hat so intrinsisch so, hey, die Leute stehen mega weit auseinander, wenn sie miteinander reden.
Mhm.
Und dann so, aha, ja klar, das ist die 2-Meter-Regel, oder? Aber das finde ich so, es geht einem so gegen die Intuition. Es fühlt sich so unnormal an. Auch wenn du mit selber jemandem redest, so der Tanz, oder? Du kannst das ja auch ein bisschen steuern, wenn du einen Schritt auf ihn zugehst. Und für ihn stimmt dann die Distanz, dann würde er ja einen Schritt zurückgehen.
Mhm.
Und wie man sich auch an sich selber beobachtet, dann fällt er nie, hey, warte 2 Meter und dann gehst du wieder auseinander und dann der andere, aha, ja, so weird.
Und, du kannst auch noch lustige Spiele machen, so, wenn du ein paar Leute
bist. Ja, ja.
Dann kannst du jemanden umkreisen und immer wie näher gehen. Und dann,
ja.
Was macht denn der damit? Die ist noch lustig.
Ja, man, wie Magnet.
Genau.
Und was auch mega lustig ist, jetzt bin ich eben Mittwoch, also jetzt habe ich Ferien gehabt und bin jetzt eben nochmal ins Geschäft gegangen und es sind anfangs nicht mehr viele Leute, also die meisten, wie gesagt, im Homeoffice, aber die Leute, die dort sind, ich einfach das Gefühl gehabt, so ein starkes Bedürfnis, um einfach auch reden, oder?
Mhm.
So wie ausgehungert sozial. Ich habe das Gefühl, das sieht man auch ein bisschen mehr auf der Straße, so die Leute sehnen sich so nach zwischenmenschlichen Interaktionen und trivialen Gesprächen. Und das sind so...
Ja, voll. Das sehe ich auch so.
Ja, es ist spannend. Ich habe gerne so viel Interaktion mit irgendwie Leuten. Wenn ich jemanden treffe, dann ist es sehr... Also dann habe ich abgemacht irgendwie. Und gehe spazieren. Das ist momentan so mein Kompromiss. Ich treffe mich mit niemandem im geschlossenen Raum. So. Ja, aber es ist schon lustig, aber ich sage es so bei anderen, ich beobachte, wie einfach wie andere miteinander reden. Es ist einfach lustig zum Zuschauen, wie die Leute so mit 2 Meter Abstand miteinander reden. So, aber es ist so, wie wenn man eigentlich gehen will. Das ist so der Abstand, wo man eigentlich hat, wenn man sich schon verabschiedet hat.
So, okay. Genau.
So, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
In dem Fall.
In dem Fall.
Ah ja. So, jetzt muss ich aber...
Ja, genau. Das finde ich lustig, ja. Ja. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, Tiger King. Das Corona-Phänomen. Das Corona-Phänomen. ich habe mich ja ein bisschen geweigert am Anfang, wie ich gefunden habe, dass also mein antizyklisches Verhalten hat so eingekickt gefunden, wenn das alle schauen, logisch nicht.
Das ist aber falsch, Thomas.
Ja.
Gerade in den Zeiten von Corona musst du das schauen, was alle schauen, weil dann kannst du darüber reden.
Richtig, ja. Das habe ich dann eben auch gemerkt. Und wir haben dann abgemacht, also so mit ein paar Leuten, die ich kenne, haben abgemacht gehabt, also haben wir ab und zu so eine Konferenz, wo wir auch miteinander reden. Ja. Und dann haben wir angefangen, Tiger King zu schauen quasi. So die Idee war, okay, wir schnorren ein bisschen per Videochat und dann schauen wir gemeinsam Tiger King. Und da gibt es ja Software, wie man das irgendwie synchronisieren kann. Einerseits gibt es Metastream, getmetastream.com. Kann ich vielleicht noch kurz, das schreibe ich noch in die Show Notes. Genau. Getmetastream.com und das andere ist netflixparty.com. Sind so zwei Tools, wo jeweils taugen zum irgendwie synchronisieren. Dass man zur gleichen Zeit Zeug schaut und man hat noch einen Chat und so. Das ist ganz nett. Das eine kann nur Netflix, logischerweise, und Metastream kann YouTube, Netflix und diverse andere Plattformen. Einfach schon so als Tipp. Jedenfalls haben wir dann Netflix, haben wir dann eben das Tiger King geschaut und am Anfang bin ich so ein bisschen, ja, ich fand so, was ist das für einen Scheiß hier? So, das hat mich am Anfang, muss sagen, es hat mich nicht so ganz gepackt, aber so ab der dritten Folge oder so hat es mich dann angefangen zu packen, muss ich sagen. Und dann habe ich den nur mal anders können. Erst dann so fertig schauen. Ah ja, aber Wahnsinn, oder? Also irgendwie so, was zur Hölle irgendwie.
Ja, das ist auch so etwas, wo nur in den USA passieren kann.
Richtig,
so.
Ja.
Das ist so die Kategorie-Ding.
Wahnsinn,
was,
ja.
Eben, ich meine, was einem schon in der ersten Folge flasht, finde ich, ist so, was? Der darf legal einen Tiger haben.
Richtig.
Und nicht nur einen, sondern
alle.
200. So, hallo?
Ja.
Schläft's? Wie kann das sein? So, oder?
Ja.
Und dann wird es immer absurder. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde, so die Spannungskurve vom Tiger King ist irgendwie extrem gestiegen über die ersten 4 Folgen, was dann noch gepickt hat.
Ja.
So die 3. Folge, krass, wo... Darf man eigentlich spoilern, oder?
Ja, also genau. Also das
wir können schnell eine Warnung sagen. Wir spoilern
Spoiler-Warnung. Also wir sind eher am Ende von der Sendung. Wer das noch nicht geschaut hat, kann jetzt einmal abschalten. Genau, und ab jetzt gibt es Spoiler.
Ja, genau. Also eben, wo dann quasi rauskommt, hey, da, sie hat ja noch Dreck am Stecken, dass sie vielleicht ihre Mann da quasi umgebracht hat.
Ich kann man dann streichen, genau. Ja.
Also
Evo, gut.
Man weiß es halt nicht.
ich weiß. Dir habe ich es eh geschickt, Ferdi. Habe ich dir der 15 Sekunden Rap-Video geschickt, Pascal?
Nein.
Okay, muss ich dann
aber auf jeden Fall, ich finde dann die letzten 2-3 Folgen sind echt so deprimierend. Und ich finde,
ja,
so im Allgemeinen betrachtet, finde ich es also krass, was eigentlich das wieder mal für ein Licht auf die USA wirft. Ja. Das ist so kein... Ja, aber jetzt mal im Ernst, schau mal, alle nutzen ihre Leute aus als Arbeiter, also schon mal kein Arbeitnehmerschutz. Ja. Dann extrem rechtspopulist oder sagen wir mal, einfach auch kein Tierschutz, keine Unionisierung, ja, oder ich weiß doch auch nicht. Und am Schluss einfach der wo sogar dann der Exotic Joe daran zerbricht, an dem Rechtsstreit quasi, nicht einmal. Also er gibt ja dann eigentlich auf, weil er keine Finanzen mehr hat, um sich da stemmen können. Und es ist irgendwie so ernüchternd, so.
Was zeichnet das eigentlich für das Bild von dieser Gesellschaft, ja? Und dem System. Ja.
So
ja.
Weird.
Es ist eigentlich recht bezeichnend, ja. Aber ja, was ich mega unterhaltsam, und das ist, glaube ich, auch der ganze Witz dahinter, ist es so, dass es einfach immer absurder wird, oder? Also du hast irgendwie so, ah ja, der hat hure viel Tiger, okay, krass. Und nachher so, und dann gibt es den anderen Typ. Weißt du, ich find den sogar eigentlich noch krasser.
Doc Antler, oder was?
Genau. Der Dr. Bhagwan Antle, oder wie er heißt.
Ja, so ein Typ, der so einfach ein Flatterer gewählt ist.
Genau. Der hat es so richtig verdient. Ja. Nein, das ist so ein absurder Typ. Ich finde, der
ja, den Doc Antle nicht einmal so schlimm gefunden, aber.
Der ist wie der Joe Exotic, nur gescheiter.
Ja, er ist gescheit, ja.
Ja, er ist
das, ist das ist das Problem.
Er hat was von Sektenführer irgendwie für mich.
Ja, voll.
Das, ist so,
ja,
das voll. Ist so die Sorte Mensch, wo eine Gruppe in Suizid führen kann. Das ist so die... Ja,
absolut.
Ja.
Ja, vor allem, wo, dann nachher, wo sie auch diese dort interviewen, wo irgendwie aus seiner Sekte rausgekommen ist.
Ja.
Das ist auch recht krass, oder? Also, was sie so erzählt.
Aber die Carol Baskin ist ja auch so komisch irgendwie und da kommst du ja gar nicht raus, was sie eigentlich erreichen will.
Nein,
was ist denn, so, ja. Was sie überhaupt erreichen will mit ihrer Mission?
Ja, es ist irgendwie schon so Tierschutz und alles. Und, aber was, irgendwie, was nie klar wird, ist, was passiert denn mit ihren Tigern? Mhm. Sie hat die auch privat, oder? Also ja. Sie besitzt die privat. Ja. Wenn jetzt ihr Gesetz, das sie da durchbringen will, wenn das durchkommt, was passiert denn mit denen? Ist völlig unklar, oder? Also,
ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall gut, die Unterhaltung wirklich packend.
Ja.
Ich habe noch ein bisschen ausgelesen über so Behind the Scenes. Es ist scheinbar auch verkauft worden, den Leuten, wo, also allen, die nicht Carole Baskin sind, dass es quasi darum ging, den Mord an ihrem Mann eigentlich zu beleuchten.
Ah, schon, okay.
Ja, und darum reden sie scheinbar auch sehr oft über das. Hm, und bei der Carole Baskin ist quasi auch bei ihr geführt worden, dass es irgendwie um ihr Gesetz geht oder so. Also, dass ja. Da auch ein bisschen Regie geführt worden ist. Also, ist ja logisch.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Eine Story durchgedrückt wird.
Ich meine, sonst bringst du ja die Leute gar nicht so frei zum Reden, habe ich auch das Gefühl, weil die reden sich ja auch um Kopf und Kragen, oder? Also, was ja auch so krass ist, ist, dass der Joe Exotic irgendwie auf seinem huren Fernsehsender einfach darf sagen, ja, diese sollte man abknallen, oder? Weißt du? Dass der das einfach sagen darf. Das finde ich auch so mega krass.
Aber die komischste Figur ist doch der, wie heißt der jetzt, der Jeff. Da kommst du ja überhaupt nicht raus.
Ja, oder wie heißt der Jeff Lowe?
Jeff Lowe, ja. Mann. Wahrscheinlich.
Genau.
Da kommst, ja, der ist ein mega. Dem kommst du jetzt einfach nicht raus. Da kommst du nicht raus.
Ja, ich meine, dass er den Joe hat wollen abziehen, ist relativ klar, oder?
Ja.
Also. Der ist auch so,
aber hey, wissen Sie, dass der Trump eventuell den Joe Exotic begnadet?
Was?
Wirklich? Er schaut sich schon das Verdikt nochmal an und kann sein, dass er begnadet.
Das würde ja passen wie Arsch auf Eimer.
Oh mein Gott. Dann kann man aber auch 20 kann man aber auch frühzeitig beenden, wenn das stattfindet, oder? Das ist wirklich so. Oh nein, ey.
Da haben sich auch zwei gefunden.
Hey. Ja, die beiden, ja.
Aber weißt du, was ich dann auch noch gedacht habe, das ist vielleicht noch das Letzte, auch mit, ich meine, die ganz, sorry, aber so viel auf denen werden, also ich meine, im Joe Exotic sowieso sind alle auf Meth. Das sagen sie auch offen.
Das finde ich so. Und ich frage mich,
welche von der. Und im Prinzip gibt es ja darum auch gar keine Logik, weil das ist irgendwelche Meth-Head-Logik, wo eben keine mehr ist und darum kommst du ja auch nicht mehr draus.
Ja.
Und der Jeff hat ja auch gesagt, sie nehmen es und sicher mehrere Figuren von denen auch.
Ja, und auch so ultra krass ist, oder, dass der eine sich einfach die Birnen rausbläst, dort.
Ja.
Der eine von Joe seinen Ehemänner.
Ja.
Das muss ich aber ehrlich gesagt sagen, finde ich noch, das kannst du Joe ja nicht einmal unbedingt vorwerfen.
Nein, schon nicht. Aber
erstens,
das ist halt
erstens, dass sie so quasi faken, dass sie gar nicht homo sind. Und zweitens, dass sie quasi sagen, ja, er hat uns quasi mit Drogen hingehalten. So.
Ja, ja, sorry, nein, klar.
Abhängig
das bist, aber sofort,
das bist du allein.
Klar, aber ich meine, das ist halt crazy. Da wieder so eine Eskalationsstufe in dieser Serie, oder, wo einfach mega krass ist. Mhm. Und so denkst,
dort hat's mal, was ist das? Das ist echt crazy. Also,
wie kann das passieren so, oder? Das fragst du dich echt.
Es gibt ja ein Interview danach, wo der wie heißt der Scott? Nein, McHale, Joel McHale. Nein,
ja, Joel McHale, genau.
Interviewt dann ja alle drei noch, was übrigens sehr gut gemacht ist, finde ich.
Ja, habe ich auch schon gesehen, ja.
Ja. Also da muss ich vielleicht noch kurz einhängen. Das finde ich, haben wir noch nicht so gebührend Dings, ohne es jetzt zu verlängern, aber ich will auch noch einen Satz loswerden, dass jetzt die ganze Welt aus der Stube sendet, finde ich auch krass. Also so die ganze, also sowohl die
Late Night.
Die Late Night Nasen, wie sie alle ohne Publikum wird, also ich finde das hart. Also ich habe das Gefühl, in ein paar Jahren.
Das ist überhaupt nicht mehr lustig, gell?
Ja, in ein paar Jahren habe ich das Gefühl, schaut man auf die Zeit zurück und sehen die Aufnahmen und denkt nachher so absurd, oder? Also dass das damals so war, ist das wirklich, das zwingt alle, jetzt einfach aus ihrer Stube auszufilmen. Ich find,
aber ich habe Last Week Tonight geschaut auf YouTube und es ist so nicht lustig, der Humor ohne Studiopublikum.
Ja, also es ist recht schwierig.
Cringe also, ist es.
Es ist ein bisschen cringy zum Schauen, ja.
Ja,
also,
ich finde, er macht es noch fast am besten von allen. Der John Oliver, ja. Ich finde
im Fall der Dings besser. Wie heißt er jetzt?
Conan.
Nein, der Eben andere.
Colbert. Schon,
nein, noch ein anderer.
Der Tom, das ist Thomas, das Metier. Der Trevor Noah.
Der Trevor Noah?
Nein.
Der Stephen Colbert.
Habe ich schon gesehen. Nein.
Ich
schaue schnell nachher.
Ja, jedenfalls finde ich das absolut, also finde ich das lustig, oder lustig, ja, einfach so, dass die ganze Welt irgendwie so, alle, wo irgendwie was senden wollen, mal jetzt auch von daheim muss senden, ich finde das schon auch krass. Und in so die ganzen Fernsehsender schienst, kommst jetzt einfach, wenn du im Fernsehen interviewt wirst, kommst jetzt einfach ein Kistchen über mit einer Kamera und Audio-Setup. Mhm. Und dann musst du das bei dir daheim auf die, in der Stube aufstellen, dann wirst du abgefilmt und dann verschickst du es wieder. Also ich finde das mega spannend, so
ja.
Wie jetzt so die ganz, ja. Wie sich jetzt alle im Organisieren sind, irgendwie.
Der Seth Meyers.
Seth Meyers, okay, da habe ich noch nicht geschaut bis jetzt.
Der ist recht, also ich finde, der macht es recht gut. Also bei dem finde ich es überhaupt nicht cringy, wie er es macht. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich den erst schaue, seit er von daheim.
Möglich, also, ja, okay.
Schon möglich, dass ich das sonst gar nicht kennt habe. Und darum, also ich habe das sonst gar nicht kennt.
Obwohl, ich hatte davor schon geschaut, aber ja.
Okay.
Ja, okay. Ja, ja.
Was der macht, finde ich recht gut. Also der macht da so täglich Zeugs, weißt
du. Ja, das gut machen.
Täglich irgendwas raus, wo er irgendwie sagt, ja, da, was der Trump wieder für Schmarr rausgelassen hat und so. Ach, und ja. Ja, das einordnet.
Das ist ein Thema für ein anderes Mal.
Ja, richtig, ja.
Ja, voll.
Ich würde mich nochmal einen Geopolitiker einladen, wo auch ein bisschen Trump. Oh, nein, das ist schon. Nein, okay.
Jedenfalls, ja. Ja, aber zum neuen zurückkommen, das hat nicht eben ein Ding gegeben, ein Interview mit all diesen Nasen, mit den weirden Leuten dort. Und dann ist rausgekommen, dass da eigentlich der, was sich umgebracht hat, der eine Ehemann, das ist ja eigentlich ein Versehen gewesen.
Ja, ja.
Also er hat ja scheinbar einfach gesehen, dass nichts drin ist, sozusagen. Dass kein,
ja, dass die Waffe schießt sie nicht, ohne dass ein das Magazin drin ist.
Ja, genau.
Das stimmt offenbar nicht.
Ja.
Weil okay. Wenn ein Schuss in der Kamera ist, dann schießt sie gleich.
Ja. Und das war offenbar ein Unfall gewesen, was noch tragischer ist, wenn das stimmt.
Ja, und der andere Dude hat ja das live zugeschaut. Das ist übrigens auch noch ein interessanter Mensch. Das ist, das ist der Einzige, der einen halbwegs intelligenten Eindruck macht.
Ja, außer der Doc Antle, ja.
Außer der Doc Antle, ja. Ist dem Joe Exotic sein Campaign Manager dort.
Also. Oh Gott, ja.
Wobei ich auch absurd finde, dass der den Job angenommen hat, so. Ich meine, dem ist das völlig klar gewesen,
ja.
Dass der Joe Exotic einfach ein fucking Trainwreck ist,
ja.
Und der keine Chance hat,
ja.
Irgendwas zu erreichen.
Ja.
Und gleich hat er den Job angenommen als sein Campaign Manager,
ja.
für Präsidentschaft und nachher für Gouverneurskampagne. Also das ist krass. frag mich wirklich ein bisschen, was der geritten hat. Der hat das einfach so, der hat einfach so krass den Job wollen, also in die Politik, Kampagne, Management, bla, Schiene reinzukommen, dass ja. er irgendjemand genommen hat.
Ja, er hat auch auf dem CV stehen, weil er, dass er Campaign Manager genau. ist. Ja.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Hart, ja. Ja, also ist ja so, wer so ein bisschen Trash-Fernsehen haben will.
Ja, es hat was von einer Reality-Show, oder?
Ja, es ist eine Reality-Show.
es ist schon mehr Dokumentation als wirklich eine Reality-Show.
Ja,
aber es ist auch eine Reality-Show.
Ja,
ja. Ja. Es hat etwas in die Richtung, ja. Ja, voll. Ist eine gute Sache.
Kann man also empfehlen.
Ja.
Dann würde ich sagen, Pascal, letzte Worte, was möchtest du noch loswerden, was noch nicht hast können loswerden?
Shoutout an alle, die ein Kind daheim haben. Ich glaube, das ist echt nochmal eine Stufe härter als für uns alle, wenn man da noch nebenher ein Kind muss beschäftigen.
Ja, ich würde sagen, Selbstschuld, oder?
Nein, du hast recht, Pascal, absolut. Ich denke so immer auch ab und zu so, ja.
Ja, voll. Ist schon so.
Das ist schon, vor allem denen kannst du halt nicht beibringen, also warum das jetzt irgendwie, warum das die Welt gerade so ist, wie sie ist.
Ja.
Meine Schwester, sie muss einfach weiterzahlen für Kinderkrippe und gleichzeitig das Kind selber betreuen.
Gibt ja, ja, mal. Das ist so.
Krass.
Das ist so. Aber ja, scheint, gibt es okay, ja
bald. Und dann wollte ich noch sagen, Boys, Girls, zusammen schaffen wir es.
Gemeinsam schaffen wir das.
Und wir rücken auch ein bisschen näher zusammen, auch wenn wir weiter auseinander sind.
Together danke, ahead, Reni. Würde ich sagen.
Together
ahead.
Ja, ich würde sagen, das ist Schlusswort.
Danke. Danke.
Ja. Ferdinand, letzte Worte?
Keine. Nur together ahead.
Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
Hey.
Also Pascal, danke vielmals.
Letzte Worte, du hast noch nichts. Letzte.
Ja, ich bin sowieso der Zeremonienmeister.
Aha, okay, Entschuldigung.
Ja, ja, das ist das kannst du nicht wissen als Gast. Nein, ich will mich noch bedanken bei dir, Pascal, für das doch recht kurzfristige Dabeisein bei dem Podcast. Ich meine, du bist schon mal da gewesen, aber damals war das noch ein anderes Beast gewesen.
Genau.
Da sind wir noch nicht so Veteranen gewesen.
Richtig.
Genau. Nein, danke vielmals fürs Dabeisein. Ist cool gewesen, um das Ganze auch mal remote machen. Ja, und für alle, die zuhören, ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich gewesen zum Hören. Wir wissen noch nicht, wie das Ganze rauskommt. Hinterlassen im Kommentar wie immer auf unserer Webseite dankefreni.ch, wenn. Und wir hören uns vermutlich so wieder in etwa 5 Wochen. Dann vielleicht mit mehr oder mit weniger Corona-Themen, wir wissen es nicht.
Ja.
Also, danke vielmals fürs Zuhören, danke dir, Pascal, und bis bald.
Pleasure. Tschüss zusammen.